Wenn's vorne juckt und hinten beißt, trink Klosterfrau
Melissengeist. Patrick, der kleine Lifehack.
Wir sind doch nicht in der Spezialfolge.
Ach so.
Stadtland. Der Podcast. Stadtland.
Herzlich willkommen
zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast.
Aus Berlin.
Berlin.
The Big City of Sin. Das sage ich ganz oft.
Das sagst du jedes Mal, aber heute geht's wirklich um Sin.
Heute geht's wirklich um Sin.
Da gab es mal ein Album von All Saints, wie hieß das?
Sinful.
Sin, Saints and Sinners.
Saints and Sinners? Mhm. Die Heiligen und die Sündiger.
Die Sündiger.
Wie du hier auf der Couch sitzt, ein bisschen wie es auf dem Pferd. Kannst du dir so richtig Pferd machen?
Der Frauensitz. So ein Ladysitz aber.
Das ist der Frauensitz.
Der Frauensitz.
Ja, meinte ich.
Ich bin doch heute auch ledig angezogen. Ich habe heute einen rosa Pullover an.
Ein rosa Pullover.
Und neonpinke Socken.
Ich glaube, du hast Matchy-Matchy-Sachen gemacht, weil letztes Mal der liebe Martin, der heute unser Gast ist und der gleich auftauchen wird und uns mit Rat und Tat zur Seite stehen wird, hat doch auch Matchy-Matchy gehabt letztes Mal. Ganz
stimmt, da erinnere ich mich dran. Ja, ja, das war doch im Sommer. Im Frühjahr. Frühjahr?
Sommer.
Sommer.
Früher Sommer.
Früher.
Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, haben wir wieder einen Gast. Denn es geht um
Martin Viehweger kommt heute wieder.
Ja, den kennt ihr ja noch von unserer HIV und PrEP.
Der lustige Martin.
Ja. Mhm. Und wir haben ihn wieder eingeladen, weil heute geht's nämlich um
Geschlechtskrankheiten.
Mhm.
Nennen wir die Folge auch Geschlechtskrankheiten, Patrick?
Ja. Aha. Ich finde Geschlechtskrankheiten ist gut.
Ja, ich habe da lustigerweise heute noch einen Artikel drüber gelesen, weil ich mich ja auch ein bisschen vorbereitet habe drauf.
Ja.
Und das wird ja immer noch totgeschwiegen, ne?
Ja. Deshalb, wir wollen das Stigma von Geschlechtskrankheiten ein bisschen heben.
Hochleben lassen.
Hochleben lassen, mhm. Um einfach, da geht's um Fakten, Fakten, Fakten. Wenn's juckt und wenn's beißt, einfach
neben
zu
Ficken,
wissen.
Neben Ficken, Ficken, Ficken geht's heute um Fakten, Fakten, Fakten.
Ja. Mhm. Einfach, dass man weiß, was habe ich denn da unten.
Übrigens haben ja auch, das ist ja immer, man spricht ja immer nur, also ich spreche ja gut, ich bin nicht selber schwul, ne, aber immer nur bei Schwulen und über Geschlechtskrankheiten, aber jeder, warte, was habe ich so vergessen, war es jeder Zweite? Also sehr viele Menschen haben in ihrem Leben mindestens einmal eine Geschlechtskrankheit.
Mhm. Da können wir gleich mal uns offenbaren.
Ja, Martin mal, das haben wir ja schon gemacht, also ich zumindest.
Ich hatte auch schon mal eine Geschlechtskrankheit.
Ja, aber kann man ja Martin mal fragen, nach welchen Zahlen, das finde ich immer ganz lustig.
Ja.
Also lustig, aber interessant.
Aber bevor es losgeht mit unserem Gast, der leider noch nicht da ist, aber der wahrscheinlich gleich kommen wird, fangen wir mit unserem Spiel an.
Bei dir kommen alle mal später.
Ja, das ist doch gut.
Aber es ist zu früh.
Ja, besser als zu früh, als zu spät. Fangen wir an mit unserem Spiel.
A bis Z.
Genau. Und ich habe mir heute überlegt, hey, wenn es doch um Geschlechtskrankheiten geht, können wir doch mal A bis Z machen mit Krankheiten.
Oh, Patrick, das ist dein Lieblingsthema. Da hast du doch hunderttausende Geschichten.
Ja, tausende.
Mhm.
Deshalb, willst du anfangen?
Ja.
Dann mal los.
A. A bis Z. A bis Z. A bis Z.
A bis Z.
Stopp.
B.
B fällt mir ein. Brustkrebs?
Brustkrebs. Ist eigentlich so ein schweres Thema, ne? Aber ich habe eine lustige Story dazu zu sagen. Ich habe ja Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger und habe ja danach noch, bevor ich in die Psychiatrie gewechselt bin, ungefähr ein Dreivierteljahr auf der Onkologie gearbeitet.
Mhm.
Und Onkologie ist ja Krebs, ne? Mhm. Krebs, also Chemotherapie
ja.
Und so.
Ja.
Mhm. Da haben wir eine Patientin gehabt, die hatte Brustkrebs. So eine ganz nette. Und die, wie war Laganti, sie ja meistens ganz lange im Krankenhaus, ne? Und so, die war ganz nett und war immer so, hat immer höflich und das. Und die hat auch gar nicht so die Haare verloren durch die Chemo. Die hat eigentlich doch relativ volles Haar gehabt, so.
Mhm. Ich habe jetzt auch irgendwo gesehen, dass wenn man die Chemo kriegt, wenn man ein Icepack auf den Kopf macht, dann hilft es auch, die Haarfollikel irgendwie zu retten.
Okay.
Weil dann die Durchblutung sozusagen an der Kopfhaut gestoppt wird und dann die Haarfollikel von der Chemo nicht angegriffen werden.
Oft sagen ja die Menschen, dass die nach der Chemo, wenn die Haare nachwachsen, dass sie besser nachwachsen als vorher.
Ah, okay. Mhm.
Egal, auf jeden Fall ist die entlassen worden. Ich muss sagen, wir hatten halt auf der Onkologie, das war Gynäkologie und Onkologie, das war ein wirklich lustiges Team. Also wir waren wirklich lustige Schwestern, wir waren wirklich also alle sehr, ne, so offen und lustig. Auf jeden Fall kam die rein und wollte sich verabschieden, weil die entlassen wurde.
Mhm.
Dann kam die rein, das war so eine kleine Frau, die war so Ende 60, würde ich sagen. Und dann kam die rein, die hatte einen schwarzen Lederminirock an, so Leopardenboots, so halb, so Enkelboots und eine Perücke. Die sah aus wie Tina Turner von früher. Weißt du noch, früher in den 80ern, wenn die so diese krasse Frisur hatte, diese krasse, die aussah so eine Perücke. Komplett geschminkt, kam die da rein. Wir mussten uns alle schon sowas von beherrschen, weil es wirklich echt lustig aussah. Und dann hat die auch noch währenddem die Tschüss gesagt hat, ihren Stiftzahn verloren vorne. Weißt du, was ein Stiftzahn, weißt du, mit vorne?
Ja, ja.
Den Stiftzahn verloren.
Der war der aus Gold?
Nee, das war ein ganz normaler Zahn. Die ist da raus. Wir haben, also ich will jetzt nicht lügen, aber wir haben bestimmt 2 Stunden lang nicht mehr aufhören können zu lachen, weil das war so, nicht weil wir die ausgelacht haben, aber die war, das war so skurril, weil die halt vorher, weil die so lange kannten, da kam die mit dieser Tina Turner Perücke, obwohl die eigentlich noch volles Haar hatte, kam die da rein, diesen Leder-Mini-Rock und so. Ich fand, die feier die heute noch ab, die war ganz großartig, die Alte.
Ja, hat sie was Gutes gemacht.
Absolut.
Gesund, wieder aus dem Krankenhaus raus, Krebs besiegt und dann Tina Turner.
Was haben wir da gelacht an dem Tag? Da haben nachher sogar noch Angehörige, wo eine Frau im Sterben lag, die haben nachher gesagt, dass sie es total toll fanden, dass wir da so gelacht haben. Das war für die total befreiend auch, dass wir da auf der Onkologie so gelacht haben. Das war wirklich sehr lustig.
Bei Brustkrebs fällt mir komischerweise an Angelina Jolie, die sich beide Brüste rausnehmen lassen hat. Weil die hatte doch dieses Brocco-Gen.
Die hatte dieses, die Mutter hatte ja auch Brustkrebs. Das ist ja so, das ist ja genetisch, wenn Mutti Brustkrebs hatte, hat man eine riesengroße Mutti, Omi und so, dann hat man eine riesengroße Gefahr, dass man Brustkrebs ist auch kriegt.
Ich weiß halt, da gibt es dieses BRCA-Gen, wo sich viele drauf testen lassen. Und wenn man dieses BRCA-Gen, wenn es positiv ist bei den Frauen, dann hat man ein großes Risiko, dass man Brustkrebs kriegen kann. Besonders irgendwas mit der Schwangerschaft hat es zu tun, aber da bin ich jetzt kein Spezialist.
Nee, ich auch nicht.
Aber Angelina Jolie hat sich ja die Brüste rausnehmen lassen.
Ja. Die Mutter ist ja gestorben an Brustkrebs. Ja,
hat sich beide Brüste rausnehmen lassen und hat die dann auch mal schön liften lassen und
mit Silikon auffüllen lassen.
Mhm. Und da muss ich wirklich sagen,
die hat sich auch die Gebärmutter rausnehmen lassen.
Ja, die hat wirklich die in die Hand genommen und hat das nochmal,
finde ich sehr weise,
hat das nochmal umgedreht oder dann verhindert, finde ich echt also sehr spannend.
Ja.
Und ich finde es auch mal wichtig, es gibt doch auch mal diesen Brustkrebs mit dieser nicht roten Schleife, die ist dann pink, gibt es doch immer irgendwie so einen Mann.
Brustkrebs, ja, keine Ahnung, ja.
Ja, und da finde ich es auch mal wichtig zu gucken. Ich habe eine Freundin gehabt, die hatte auch Brustkrebs und die hat sich erst die eine abnehmen lassen, Brust, und dann hat sie sich die andere danach abnehmen lassen und hat sich aber dagegen entschieden, keine Implantate reinzumachen.
Finde ich gut. Ich finde das gut.
Ja, und hat das machen lassen. Ich fand das auch total in Ordnung.
Also ich kann euch nur sagen, ich als alte Krankenschwester, liebe Damen, geht immer schön zur Brustkrebsvorsorge und liebe Herren, lasst euch auch mal die Hoden untersuchen. Denn ein sehr guter Freund von meinem Freund ist gerade vor kurzem gestorben. Der war 32 Jahre alt an Hodenkrebs.
Krass. Wahnsinn.
Hodenkrebs gut behandelbar tatsächlich.
Ja, kann man gut abstellen.
Eigentlich ja. Ja, wenn man zu lange wartet und dann ist es halt blöd, weil die Lymphknoten direkt bei neben, das ist genau wie bei Brustkrebs, weil auch die Lymphknoten in den Achseln sind.
Ja.
Das Problem ist, alles, was in der Nähe von Lymphknoten ist, streut sofort überall hin.
Okay, nicht so gut. Okay, dann fange ich mal an.
Ja. Stopp.
M.
Meningitis, Patrick.
Das ist mein Triggerthema Meningitis. Also ich fange jetzt mal an, ich erzähle mal die Geschichte. Es war vor ein paar Jahren, gab es die schwulen Meningitis. Sprich, Meningitis ist eine Tröpfcheninfektion. Meningitis ist eine Hirnhautentzündung.
Ja.
Bei Hirnhautentzündung hat man Kopfschmerzen, Schwindel, Nackenschmerzen, alles Mögliche. In New York gab es ganz viele Fälle, dass in schwulen Clubs ganz viele Meningitis-Fälle waren. In der großen Metropole Berlin, das in einem Sexclub, kann ich den nennen, im KitKat, dass da auch es Fälle gab von Meningitis.
Mhm. So. Also danach, die ja quasi aufgetreten
sind. Genau. Mhm. Und dann hat eine große deutsche Zeitung und auch die Schwulenberatung und alles Mögliche haben gesagt, liebe Leute, wenn ihr an diesem Tag im Club wart, passt mal bitte auf. Jemand, der hatte Meningitis, ist im Krankenhaus gelandet und Tröpfcheninfektion, passt einfach auf. So. Ich hatte sehr dolle Nackenschmerzen. Ich war nicht im Club.
Das ist also muss dazu sagen, dass eine spontan eingetretene Nackensteifigkeit ein Symptom der Meningitis sein kann.
Ja. Und das lustig war es nicht, aber ich hatte halt übelste Nackenschmerzen, hatte dann einfach Angst, weil ich Leute kannte, die halt im KitKat waren, wo ich dachte, wenn die es hatten und die haben es jetzt an mich weitergegeben und so weiter und so fort. Und Berlin ist ja auch nur ein Dorf. Und naja, dann hatte ich halt übelste Nackenschmerzen zu diesem Zeitraum und ich hatte dann echt Angst, eine Meningitis zu haben. Und dann habe ich das mit meiner Angst, die ich habe, meinen Freunden mitgeteilt.
Beim Abendessen.
Beim Abendessen.
Mit deinem Ex-Freund zusammen.
Mit meinem Ex-Freund zusammen. Und noch ein paar anderen Freunden wollten mich mitteilen, wollten einfach sagen, hey Leute, ich habe ein bisschen Schiss. Was haltet ihr denn davon mit dieser Meningitis? So, was ich dann gemacht habe, ich habe meinen Kopf genommen und habe den so nach hinten
geschoben. Also quasi so gemacht, als würde er ein Doppelkinn machen. So.
Genau.
Also Kinn nach hinten so ziehen.
Genau. Und dann habe ich das halt gemerkt, wenn ich das Kinn so nach hinten geschoben habe, dass es halt dann wehgetan ist. Es hat gezogen bis den Kopf hoch. So. Ansonsten hatte ich ja keine krassen Schmerzen. Ja, und die Antwort von meinen lieben Freunden war, das, was ich erwartet habe, war so, nee, ist alles okay mit dir. Ach, na klar machst du dir Sorgen, aber musst dir keine Sorgen machen. Das, was man sich halt von guten Freunden wünscht. Was die Antwort dann war, naja, dann hör auf, so zu machen, wenn es dir da nicht mehr wehtut.
Das war von deinem Ex-Freund, kam das. Du hast nämlich immer gesagt, immer wenn ich so mache, Kopf zurück, immer wenn ich so mache. Und dann hat dein Ex-Freund immer gesagt, dann mach halt nicht so.
Das war die Geschichte, die mir eingefällt zu Meningitis.
Und dann gibt's die Geschichte noch weiter.
Oh, okay, das darfst du jetzt erzählen.
Und dann hast du ja irgendwann gesagt, dann war die ja wieder unterwegs in Berlin. Und dann hast du das so erzählt irgendwann beim Abendessen und hast du wortwörtlich gesagt, ich will jetzt schon wieder eine Meningitis bekommen. Mhm. Und dann sagt Patrick, du hattest noch nie eine Meningitis.
Stimmt.
Ich hatte eine
Fake Meningitis.
Oh Gott.
Das hatte ich.
Das war genauso furchtbar wie mit deiner furchtbaren Basen. Was war Basen?
Ich habe einfach mal mich entsäuert.
Immer wenn ich, oh Gott, Anna, war die Dinge aber 4 Wochen lang basisch gegessen. Also ja. Sag mal kurz, was basisch ist.
Basisch ist alle Nahrungsmittel und Lebensmittel, die wir in den Körper aufnehmen, können sich eher den pH-Wert sauer machen und halt basisch auswirken auf den Körper. Und ja, und ich habe mich halt mal basisch ernährt, Lebensmittel, dass wenn die verdaut werden, eher neutral oder basisch sind. Also nicht den Säuerungsgehalt des Körpers hochbringen.
Man hört schon das Konfliktpotenzial in dem Ganzen.
Genau, und das habe ich einfach gemacht.
Und dann hast du halt 4 Wochen nur basisch gefressen und hast jedes Mal gesagt, ist es basisch? Und irgendwann habe ich gesagt, Patrick, wenn du noch einmal basisch sagst, schlage ich dir in die Fresse. Und dann musst du jedes Mal anstatt basisch Penis sagen.
Das Ding war.
Nach 4 Wochen warst du sowas von gereizt.
Ich war super gereizt, ich konnte nicht mehr ausgehen, weil am Ende, wenn ich ausgegangen bin, ich konnte ja nur Wasser trinken, Tee und die hatten ja nichts zum Essen. Mein soziales Leben war total weg.
Lag brach quasi.
Ich war psychisch super gereizt, weil man isst ja nur noch Kartoffeln, Kräuter, Wasser, also es war einfach nervlich auch. Und
für alle Beteiligten nervlich.
Ja, und es hieß in dieser Basendiät, dass spätestens nach Woche 4 man total viel Energie hat, man fühlt sich wohl und alles ist super toll. Nee, hat bei mir nicht geklappt. Und ich muss wirklich sagen, das erste Stück Vollkornbrot, das ich hatte mit einem Ei drauf morgens, mein Ex hat dann noch ein Video gemacht, wie ich das gegessen habe. Ich habe gestrahlt, ich habe gelacht. Das war so dieser Verzicht auf Dinge. Und wenn man das dann das erste Mal wieder isst, dieses Gefühl und dieser Geschmack und dieses Glücksgefühl, das man hat, das war unbeschreiblich. Schon allein für das hat sich's gelohnt.
Patrick trainiert fürs Dschungelcamp.
Ja. Mein Traum.
Ja.
Okay, dann.
Hoffen wir, dass Martin gleich kommt, dann geht's los.
Genau. Bis gleich.
Stadtland.
Herzlich willkommen, ihr hört schon, der Martin ist wieder hier. Wir haben uns schon unterhalten über Sexpartys, über Drogen, über ganz, ganz viele Sachen. Ich sage, wenn man Mäuschen spielen.
Über Drag Race haben wir schon geredet.
Ja, ich sage, wir werden die Themen werden hier.
Die wichtigen Themen des Lebens.
Die wichtigen Themen des Lebens. Und wie wir vorher schon.
Über den Stuhlgang haben wir auch schon gesprochen.
Ja, über den Stuhlgang haben wir auch schon gesprochen. Und jetzt wollen wir sprechen über Bakterien, über Viren, über Pilze, über Einzeller, über Gliedfüße.
Also wir möchten quasi über die potenziellen Krankheiten sprechen, die Patrick demnächst alle haben kann.
Potenziell.
Herzlich willkommen, lieber Martin.
Herzlich willkommen, vielen Dank, schön habt ihr mich da.
Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir sind sehr froh, dich wieder da zu haben als eine Fachfrau, Fachschwester.
Fachschwester, Fachmutti.
Genau, die sich auskennt. Ja, und zwar geht's über sexuell übertragbare Krankheiten. Und da wollten wir mit dir ein bisschen drüber reden, was es so gibt, welche Symptome die hervorrufen.
Ich muss da gerade schon mal was sagen. Mir hat letztens einer bei einer bekannten Bums-App geschrieben, bla 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 bla, und dann hast du Syx. Und ich habe erst mal überlegen müssen, was ist denn Syx? Na, sexuell übertragbare Krankheiten. Aber das habe ich noch nie gehört. Hast du schon mal gehört, Syx?
Das finde ich ja noch schön, dass man dieses STD und STI halt mal eindeutscht.
Süx. Und ich hatte jetzt Süßstoff oder?
Sick. Ja. Ja, sehr gut.
Oder so ein Gruß aus The Parallel Universe vom Autocorrection.
Süx. Ich dachte, du hast Süx. Was ist denn mit ihm?
Nee, ich habe nämlich auch überlegt, STD, ja, ist Englisch. Und da dachte ich, heißt es im Deutschen STI, aber ist ja auch Englisch. Aber Süx finde ich gut.
Was heißt ein STI?
Sexual Transmitted Infection und STD, Sexual Transmitted Disease, wird synonym benutzt.
Aber ist doch das Gleiche, oder?
Ja.
Ah, oh, okay. Weil ich dachte nämlich, STI ist das neue Tolle und das STD das doofe Alte. Okay, dann kann ich STD immer noch sagen. Das mag ich nämlich lieber.
Was ist ein STD-mäßig, was am meisten auf dem Markt los ist? Was gibt's auf dem Markt?
Du meinst, wenn du dir jemanden von der Bums-App nach Hause bestellst, was am meisten mitkommt?
Ja, was am meisten mitkommt. Nee, einfach aus dem Arzt, aus dem Erfahrungsschatz kann man doch einfach sagen, am meisten haben wir den Tripper oder wir haben Syphilis oder wir haben Chlamydien. Was ist denn Nummer 1?
Spannend ist, dass man das unterschiedlich auf verschiedenen Kulturen sich anschauen kann, also in verschiedenen Städten, das reicht schon.
Wow.
Und wie ist es in Stuttgart?
Wieso willst du da jetzt hinreisen?
Auf überhaupt gar keinen Fall, aber ich finde das.
Wissen die, was Sex ist in Stuttgart?
Das ist nämlich die große Frage, ob die überhaupt Geschlechtskrankheiten kennen. Bleiben alle keinen Sex.
So, das Gängige sind die Schmierinfektionen, wenn es um Chlamydien und Gonokokken geht. Das ist immer noch das Häufigste. Mhm. Wir sehen sehr, sehr oft die Mykoplasmen, wobei die muss man ganz gesondert sich anschauen. Und man muss auch sagen, dass die Syphilis schon echt wieder ziemlich häufig ist.
Hm? Im Kommen, es war die nicht mal ausgestorben, ausgerottet fast?
Das dachten sie immer alle. Das wurde mir sogar noch im Studium beigebracht.
Mir nämlich auch. Also ich habe nicht studiert, aber in der Ausbildung.
In der Ausbildung, ja.
Ich hatte das nämlich auch so, dass Syphilis weg ist. Aber dann fangen wir doch erstmal mit den Chlamydien.
Also überhaupt nicht weg. Also wirklich überhaupt nicht. Jeden Tag.
Ja.
Syphilis. Ja. Mhm.
Dann fangen wir doch mal an mit den Chlamydien. Mhm. Chlamydien ist ein bakterieller Infekt, das weiß ich. Mhm. Wenn ich an Chlamydien denke, denke ich immer an Sex in the City. Und es hatten immer komischerweise die Frauen. Mhm. Ja, Chlamydien. Und wenn man immer irgendwelche Hollywood-Filme oder irgendwelche Filme gibt, dann ist es immer in Bezug auf Frauen werden Chlamydien genannt. Was sind denn Chlamydien?
Ja, das sind, wie du schon sagtest, Bakterien, die besonders gerne in eigentlich dem Urothel sitzen, das ist quasi die Schleimhaut der Harnwegsgänge, sprich quasi deine Urethra, das ist die Harnröhre, die deine Blase dann mit dem Ausgang verbindet. Und da sitzen die sehr gerne und die sitzen halt, man sieht sie halt statistisch gesehen doch recht häufig bei Frauen und Männern, wobei sie auch sehr, sehr gerne im Po sitzen können und dort halt.
Wie bei mir.
Im Po.
Mhm. Ich hab's wirklich immer im Popöchen.
Das kommt ja auf die sexuelle Kultur drauf an, das heißt, was man halt so gerne mag an Spielereien. Ja,
ich bin halt relativ selten aktiv tatsächlich.
Also aktiv
bist Obwohl ich's mag.
Also aktiv bist du ja wahrscheinlich dann schon unterwegs, aber du lässt dich halt gerne penetrieren.
Mhm. Das hast du schön gesagt, Martin.
Ja, ich finde, wir gehen da viel zu sehr in so eine Kategorie rein und vernachlässigen die verschiedenen sexuellen Spielvarianten, die man so haben kann. Und ganz oft reden wir eigentlich über den penetrativen Akt, obwohl man doch auch sagen könnte, dass sehr viele Menschen, die sich gerne penetrieren lassen, doch sehr aktiv im Bett unterwegs sind.
Genau.
Ja.
So habe ich das auch gesagt. Man kann ein aktiver Passiver sein oder ein passiver Aktiver.
Ja, nee, da haben wir lustigerweise in der Sex-Episode drüber gesprochen, nämlich. Ja.
Mhm. Wie merke ich, dass ich Chlamydien habe? Habe ich Ausfluss oder was bekomme ich denn?
Ja, zum Beispiel. Also man sieht sehr viele Menschen, die haben überhaupt gar keine Beschwerden, bis hin zu Brennen, Jucken, Ausfluss. Der Ausfluss aus der Harnröhre kann so ein bisschen milchig, aber auch ganz klar sein. Und es kann dann brennen beim Wasser lassen, aber vielleicht auch ohne, wenn man einfach nur so läuft und sitzt. Im Po genau das Gleiche, es kann richtig brennen. Es kann aber auch nur so ein komisches Kitzeln, Brutzeln machen. Es kann aber auch manchmal, das ist bei den Chlamydien noch so eine kleine Besonderheit, dass wenn man doch schon eine ausgeprägtere Entzündungsreaktion im Po hat, kann es zu sogenannten Tenesmen kommen. Sprich, Mhm. Beim Stuhlgang selber hat man dann wie so leichte krampfartige Unterbauchbeschwerden. Und die Chlamydien, die haben noch so eine kleine Subfamilie. Es gibt so verschiedene Subgruppen von den Chlamydien. Und eine von den, sagen wir, das ist so die böse kleine Schwester von den Chlamydien. Das ist das
Mykoplasmen?
Nee, das sind nochmal andere Tierchen. Die Subgruppe von den Chlamydien, das ist das Lymphogranuloma venereum, das LGV, oder die machen das LGV, das Lymphogranuloma venereum. Das sind so spezielle Chlamydien-Subtypen, die machen bestimmte Ulzerationen im Po, aber dann halt auch in den Lymphknoten, deswegen Lymphogranuloma. Die können aber auch so Ulzerationen auslösen, die dann nach draußen auf die Haut gehen oder am Penis gehen, das sieht man aber nicht so oft. Und die muss man einfach intensiver und länger behandeln.
Würdest du nochmal für unsere Zuhörer, was Ulzerationen sind, nochmal sagen?
Ja, das ist eine Verletzung der Hautoberfläche, die kann aber auch quasi die Haut im Körper, sprich also im Po bedeuten oder halt draußen auf dem Körper. Mhm. Das ist eine tiefer gehende Verletzung der oberen Hautschichten, die meistens zu Nässung führt, meistens zu kleinen Blutungen führt und die meistens aber auch schmerzhaft ist. Es sei denn, wir reden über Syphilis. Die können auch Ulzerationen machen, die sind aber meistens nicht schmerzhaft.
Einen kalten Schanker, oder? So heißt es doch.
Schanker,
genau. Das kommt dir krass. Ich merke es bei mir immer so, ich kann immer schon sagen, wenn ich Chlamydien habe, weil ich werde immer super gersi. Also ich muss furzen, aber das riecht nach nichts. Also es ist wirklich immer so, aber das merke ich dann immer schon und ich kriege auch so Krämpfe.
Ja.
Auf dem Klo. Und ich habe dann ständig Drang aufs Klo zu gehen.
Mhm.
Also Stuhlgang und so, kommt aber nichts und da kommt immer nur so der Krampf so. Da merke ich es immer total dann, ja.
Es gibt ja auch die, habe ich gelesen, die Mykoplasmen und die Ureaplasmen. Und das wird mit den Chlamydien zusammen aufgelistet, in eine Schiene gemacht. Sind die ähnlich oder?
Das kann man so nicht sagen. Die Mykoplasmen sind wie so ein bisschen eine kleine Sonderform. Die sind erst später quasi so ein bisschen auf unser Tableau gekommen, wo wir quasi mit drauf hin testen und schauen. Die gibt es natürlich schon viel, 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 viel länger. Und das Problem ist bei den Mykoplasmen, wir vermuten, dass sie schon viel stärker mit zu unserem Mikrobiom dazugehören. Das heißt, sie sind wahrscheinlich viel stärker mit zu uns gehörig und machen auch in allermeisten Fällen gar keine Beschwerden. Aber wenn sie Beschwerden machen, sollten sie auch behandelt werden. Achtung, hier sind die Guidelines, die Richtlinien noch nicht so richtig klar. Das heißt, wenn ihr mit jemand anderem zum Beispiel heute hier reden würdet, der würde vielleicht unter Umständen sagen, alle Mykoplasmen müssen unbedingt immer therapiert werden, weil die Guideline, wie gesagt, noch nicht so richtig da klar ist. Aber es gibt Gruppen, die sagen, nee, wir behandeln sie nur, wenn sie wirklich Beschwerdensymptome machen. Und die Symptome können sowas sein wie auch Kitzeln, Brennen, Ausfluss, unangenehmes Gefühl in der Harnröhre.
Hab ich auch. Mykoplasmen.
Immer?
Na, also mein Arzt, ich bin ja in der Schwerpunktpraxis, nicht in deiner ehemaligen, aber in einer anderen, und die sagen, sie behandeln nicht. Ich habe auch keine Beschwerden, ich mag das überhaupt gar nicht.
Ja.
Ich habe das nie gemacht. Das hat er mir damals gesagt, meinte so, ja, sie haben Mykoplasmen. Lassen wir mal so.
So mache ich das auch.
Mhm. Ja.
Und man muss nur mal ganz kurz sagen, du hast vorhin Mikrobiom genannt. Ich weiß nicht, ob das für alle ein Begriff ist. Mikrobiom sind die Darmbakterien in unserem Verdauungstrakt, sagen wir Verdauungstrakt oder im Darmtrakt, haben wir, glaube ich, ungefähr 1,8 Kilogramm von verschiedenen guten Bakterien.
Wow, Patrick, du alter Arzt.
Ja, und das wurde festgestellt, dass einfach die Verdauung und die Auslage, welche Bakterien man im Darm hat, doch eine größere Auswirkung auf die Gesundheit hat, wie man dachte. Und deshalb wurde das jetzt vor kurzem oder vor 1-2 Jahren als Organ anerkannt, oder?
Wow, schön, dass du das gleich so aufs Tableau bringst. Finde ich nämlich auch. Das Mikrobiom sitzt nicht nur im Darm.
Ganzer Verdauungstrakt, oder?
Auch alles. Auf der Haut, auch in deinen Haaren, unter den Fingernägeln. Wenn ihr euch quasi das Mikrofon jetzt immer so hin und her schiebt, schiebt ihr euch quasi die ganze Zeit euer Mikrobiom hin und her.
Patrick, wir tauschen Körperflüssigkeiten aus.
Die Jule wäscht sich nie.
Ja.
Okay, ja, und.
Aber das ist ein ganz tolles Ding, dieses Mikrobiom. Das ist ganz wichtig. Das ist wie unser genetischer Fingerabdruck. Mhm. Jede Person hat ihr eigenes Mikrobiom. Und jedes Mal, wenn wir, und das sind Keime, mit denen leben wir in einer Symbiose. Mhm. Darunter gibt es auch Opportunisten. Das heißt, die warten so ein bisschen auf einen Moment, wo sie uns quasi anheimfallen können und krank machen können. Sowas wie zum Beispiel Herpes, so der Klassiker, so die Gürtelrose. Die leben mhm. sonst so in uns drin. Aber wenn es uns irgendwie mal schlecht gehen sollte, können die da plötzlich aufploppen. Aber wir leben mit ganz vielen von diesen Dingern, von diesen Keimen oder eigentlich mit allen in einer Gemeinschaft und die machen auf der Haut zum Beispiel einen Schutzfilm mhm. und im Darm sind sie zum Beispiel ganz dolle wichtig für die Verdauung selbst.
Ja.
Und immer wenn wir Antibiotika nehmen, verändern wir die. Jedes Mal.
Machen die tot. Aber ist es nicht so, dass in dem Blinddarm man festgestellt hat, dass dort die ganzen Bakterien drin sitzen, dass wenn man Antibiotika nimmt, dort wieder die Wiederbesiedelung stattfindet? Dass man rausgefunden hat, der Blinddarm macht doch einen Sinn, weil da sitzt ein großer Teil vom Mikrobiom drin, wo einfach verschiedene Bakterien sind, dass wenn alles rausgewaschen ist, dass das dann wieder besiedelt wird vom Dünndarm?
Ja, also ja? schon, also schon auch. Also ja, man
sieht, nicht Dünndarm vom Blinddarm.
Ja, man sieht schon, dass da ein großes, wichtiges immunologisches Organ mhm. ist im Darm. Hm?
Okay, das war nur mein kleiner Abstecher zum Mikrobiom. Ja, aber können wir wieder zurück zum
Absturz zum Mikrobiom.
Ja, der kleine Absturz.
Man merkt einfach, Patrick, das ist genau dein Thema, ne? Das ist genau dein Ding. Dann kannst du googeln, dann kannst du gucken, was da alles gibt, ne?
Darf ich mal sagen, ich wäre echt gerne Arzt geworden. Bloß, ich war dann, mein Abi war nicht so gut, dass ich dann einfach gesagt habe, nee, ich werde Therapeut.
Was ist zu doof?
Ja, war ich zu doof. Ne, guck mal, ich habe einen Abschluss in der Medizin und den habe ich gemacht bei Dr. Google. Weißt du? Den habe ich, mein Abschluss, University of Google.
Ja. Ja. Und das mit 1.
Ja, 1 plus sogar, mit Sternchen.
Ja, ja.
Okay, Chlamydien. Chlamydien, wenn die nicht behandelt werden, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
Das ist eine tricky Frage, denn mhm. All diese Keime, also auch Gonokokken und Chlamydien und Mykoplasmen, die können eigentlich recht lange in uns sein und die können und wir können die mit uns rumschleppen und sie machen vielleicht mhm. auch überhaupt nichts. Sie können völlig asymptomatisch in uns leben. Und ab einem bestimmten Punkt plötzlich können sie halt eine Entzündung auslösen. Und dann machen sie halt Ulzerationen und diese Entzündungen. Und dann muss man sie behandeln, weil sie Schmerzen machen, zu Blutungen führen. Auch weil sie uns in eine Situation reinbringen, wo wir anfälliger werden für andere Erkrankungen mhm. zum Beispiel.
Okay, was nimmt man gegen Chlamydien?
Antibiotika.
Antibiotika. Ist es ein Breitspektrum Antibiotika oder ist es schon so, dass man da speziell schon tief in die Kiste greifen muss, weil bestimmte Antibiotika nicht mehr wirken?
Nee, das ist bei den Chlamydien Gott sei Dank noch nicht so der Fall. So das gängigste ist eigentlich das Doxycyclin, so in den deutschen Guidelines, was man dann für 7 Tage nimmt. Oder man nimmt dann, wenn man diese Subform hat der Chlamydien, die das Lymphogranuloma venereum auslösen können, dann nimmt man dieses Doxycyclin auch, aber statt für 7 für 21 Tage.
Okay. Und die Dunkelziffer ist dann relativ hoch, oder? Wenn das keine Symptome macht?
An Chlamydien? Ja. Also wir sehen an Dunkelziffer von allen sexuell übertragbaren Erkrankungen, die so Schmierinfektionen sind, die sind mit unter Umständen zwischen 20-30%.
Okay.
Das heißt, fast jede dritte, vierte Person, mit der man irgendwie rummacht, die lässt unter Umständen ein Geschenk da, ohne dass sie es weiß.
Und der einzigste Schutz ist übers Kondom?
Das Kondom kann sehr wohl Schmierinfektionen reduzieren.
Okay.
Aber es kommt auch hier wieder auf die sexuelle Kultur drauf an. Meistens treffen wir ja nicht eine Person, die so fertig geschmiert und gebügelt quasi auf dem Bett liegt und man stülpt sich ein Gummi drüber und penetriert drauf los. Also gibt's schon auch, mhm. seit dem Kink, ne? Aber meistens trifft man sich ja und man fällt übereinander her und knutscht und leckt und bläst und also hoffentlich und schiebt sich halt alle Schleimhäute
hin und her. Mir wird schon wieder ganz warm, Martin, wenn du darüber redest, da wird mir ganz anders.
Und da hat man so ein Kondom ja noch nicht ausgepackt. Beim Blowjob hat man so ein Gummi auch nicht dabei. Und wenn man quasi den gegenüber wichst und dann wichst man sich selbst, dann hat man so sicher auch nicht zwischendurch die Hände desinfiziert.
Oh, Patrick schon.
Bist du doof? Da habe ich nur eine Geschichte.
Patrick gurgelt auch vorher nochmal kurz.
Du blöd.
Hey, das ist auch ein guter Punkt. Da können wir auch gleich drauf nochmal sprechen. Jedenfalls, wenn du halt vorher quasi, bevor du das Kondom auspackst, schon ganz viel Schleimhautkontakte hast, hast du unter Umständen schon Chlamydien oder Gonokokken und auch eine Syphilis aufgelesen. Mhm. Aber wenn du dann penetrativen Verkehr hast und ein Kondom benutzt, kannst du in der Tat bei der Penetration die Übertragung deutlich reduzieren.
Okay. Und nochmal zurück, jetzt haben wir die Chlamydien und die Mykoplasmen und die
Ureaplasmen.
Ureaplasmen haben wir abgehakt. Das zweite, was du gesagt hast, ist die Gonorrhoe. Gonorrhoe, der?
Tripper.
Den hatte ich schon mal?
Tripper.
Hattest du den auch schon mal?
Klar.
Du auch schon mal?
Es saß mal so ein Patient von mir und der hat gesagt, ganz peinlich berührt, der war auch schon etwas älter, ich habe Männerschnupfen. Da musste ich erst mal googeln.
Wir sagen immer, sagen im Krankenhaus Männerschnupfen, wenn Kollegen, weißt du, männliche Kollegen, wenn die Männerschnupfen haben, dann sind die, melden die sich krank und dann sagen die Damen nämlich immer, oh, der hat Männerschnupfen, der hat das irgendwie, die melden sich krank für nichts so quasi, das bei uns Männerschnupfen. Oder vielleicht haben die wirklich einen Tripper gehabt,
Mama. Aber genau, hier, also früher war das offenbar ein gängiger Begriff für den Tripper.
Und weil es weißen Ausfluss gibt aus der Eichel wahrscheinlich, wa? Und ist die Rotze von der Nase.
Ja, das ist schon, ja genau, also die Gonokokke, so richtig muss sie sich in den Symptomen nicht unterscheiden von den Chlamydien, wird aber häufiger als intensiver, stärker brennend, deutlich weiß, milchig, cremiges Sekret wahrgenommen, löst häufiger und stärker auch mal eine Proktit, also eine Enddarmentzündung aus, kann auch eine Rachenentzündung, also quasi den oralen.
Das hatte nämlich ich. Ich hatte nämlich einen Tripper im Rachen und ich habe gedacht, das ist ein Husten und es war wirklich widerlich, das, was ich rausgehustet habe. Und hat er gesagt, das ist eigentlich selten.
Ich hoffe, es hat sich gelohnt.
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Ich hatte beides schon. Ich hatte es ja im Hals, hatte ich es auch. Und ich hatte es auch im Pimmel. Und ich hatte wirklich auch so einen ganz schlimmen Ausfluss. Weil ich dann, und das ist so wie früher, wenn man so als Kind, kennt ihr das, wenn man früher so im Schlaf gekommen ist? So ein, wie sagt man denn? Weißt du, so einen feuchten Traum hatte. Ja. Und ich bin wach geworden, dachte so, und ich war schon 30 und dachte so, das kann ja jetzt nicht sein. Und hab in die Hose geguckt, dachte so, was ist das denn jetzt? Das war auch so eine eklige Angelegenheit.
Und es hat gar nicht gebrannt.
Also an dem Morgen jetzt erstmal nicht, aber danach hat es dann schon gebrannt. Ja. Aber an dem Morgen, als ich wach wurde, dachte ich so, huch, was ist denn hier in meiner Hose?
Wow, wie Glasscherben hat das bei mir gebrannt. Schlimm.
Nee, war ganz furchtbar, ja.
Nee, bin ich verschont geblieben. Und dann hat mich halt mal ein Partner mit angesteckt, weil der halt nebenraus ein bisschen was gemacht hat. Aber da, ja. Was macht man denn dagegen?
Nebenraus ein bisschen was. Also wenn der Partner nebenraus ein bisschen was macht, was man da dagegen macht? Beziehungspflege. Ja. Schluss machen, Patrick.
Ja, man redet drüber. Man redet erstmal drüber.
Genau. Man öffnet erstmal das Gespräch.
Das ist das Wichtige.
Man öffnet quasi die Herzen, nachdem man die Öffnung geherzt hat. Genau.
Nee, es ist wichtig. Man muss... Ich glaube, die Quintessenz war, wenn sowas passiert, man muss lernen zu kommunizieren und nicht verurteilen, weil man hat immer in einer Partnerschaft eine Verantwortung gegenüber dem Partner. Und wenn sowas passiert, dann muss man es kommunizieren. Wow. Das sind auch andere
Wieder
Sachen dabei.
So eine schöne Brücke, die du hier gerade bringst.
Das ist wichtig.
Das ist so eins der wichtigsten Themen, die wir so in diesen Gay Applications ja sehen. Dass man dann gesagt bekommt, ich habe eine Chlamydie und man will sich das mitteilen und wird dann prompt geblockt. Was ja total doof ist. Denn A, weiß man nie, wer jetzt wem die Chlamydie hier gegeben hat. Mhm. Denn man kann ja, wie gesagt, asymptomatisch sein. Man selber ist vielleicht asymptomatisch, der andere ist aber symptomatisch geworden. Das geht. Und dann geht es ja nicht darum, sich die Schuld zuzuschieben, sondern sich zu informieren gegenseitig. Mhm. Und dann finde ich die Reaktion, sich dann zu blocken, sehr unreif.
Ja.
Finde ich auch.
Man sollte eher sagen, danke. Hey, schön hast du mir das gesagt, mit dir habe ich wieder Sex.
Ja, finde ich auch. Also, wissen wir, Tripper, was wird gemacht? Antibiotika.
Hat eine unterschiedliche Guideline in unterschiedlichen Kulturen. Wir haben hier momentan doch eine Injektion oder eine Infusion, die man gibt, also ein Antibiotikum entweder in den Poppes oder halt in intravenös quasi in die Vene und zusätzlich noch ein orales Antibiotikum, was man dann gibt.
Man liest ja immer, der Horrortripper kommt aus Asien, weil Antibiotika ist überall frei verfügbar in Asien und wird so leicht genommen und es gibt Resistenzen und so weiter und so fort. Und alle haben ja so ein bisschen, also man liest es in großen deutschen Zeitungen, liest man dann immer drüber, der Horror-Tripper kommt. Ist es wirklich was, wo man Angst haben muss, dass der sich so weit verändert? Okay, Tripper irgendwann, ja.
Also Angst sollten wir ja nie haben, das ist ja immer ein bisschen doof, aber wir müssen nicht nach Asien schauen. Diese Gonokokke, die schon recht viele Resistenzen hat, die ist schon viel näher. Ne? Wir haben sie schon, glaube ich, irgendwo in den Niederlanden zuletzt gefunden und in London und aus Spanien. Das sind meistens, wie du es schon sagst, Länder, wo das Antibiotikum schneller gegeben wird. Und das ist auch der Grund, weswegen wir mittlerweile bereits eine IV oder eine intramuskuläre Injektion geben müssen, weil sich die Therapie anpassen muss an die Resistenzlage des Keims.
Aber wird denn auch immer so ein klein bisschen, wird ja immer so eine Horrorgeschichte draus gemacht, ne? Dass jetzt der Tripper kommt, den man nie mehr heilen kann. Wir haben jetzt irgendeinen Tripper, den man sein Leben lang hat.
wenn man sowas hat, ist es gefundenes Fressen für so konservative, prohibitiv veranlagte Gruppen, die natürlich sagen, so, jetzt Schniedel einpacken, kein Sex mehr.
Schluss. Still.
Schluss mit lustig.
Ja, vorbei. Dann hattest du angesprochen Syphilis. Dann gehen wir doch gleich mal weiter. Syphilis kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Wie gesagt, meine Information.
Hatte ich auch schon.
Hattest du noch nicht in deinem STD-Bingo, Patrick?
Nee, das war schon. Bei mir sind wir schon vorbei. Ich sag ja, ich bin da ganz unschuldig. Bei mir war so, bang, next.
Dann, jetzt kann dann gib mir mal das Mikrofon, Patrick. Jetzt bin ich nämlich an der Reihe. Ja, Syphilis.
Erzähl doch mal von deinem.
Ich hatte tatsächlich eine asymptomatische Syphilis. Ich habe gar nichts gemerkt. Ich habe das einfach beim Testen festgestellt. Also hat der Arzt hat's festgestellt und hat gesagt, ach Mensch, Herr Kunze, Sie haben eine Syphilis. Ja, und dann haben wir auch Antibiotika gegeben, dann war es weg. Aber ich habe seitdem auch nie mehr gehabt tatsächlich, als einmal und auch ohne Symptome.
Was hast du denn bekommen?
Oh Gott, das ist schon so lange her, das weiß ich nicht mehr. Ich habe eine Spritze in den Popo auch.
Oh ja, ja. Und kannst du dich daran erinnern?
Komischerweise gar nicht.
Wow.
Also ich bin ja dabei hart im Nehmen, mit Nadeln und so bin ich ja nicht so. Nee, war es schlimm? Ist es schlimm?
Mhm. Ja. Also die Syphilis ist schon auch ein recht interessanter Keim. Ist eine Spirochete. Kann sich
auch
also,
ein Bakterium? Nee.
Ist ein, also Mikrobiologen würden mich jetzt vielleicht hauen. Okay. Also es ist nochmal so eine Subgruppe. Es kann sich bewegen. Es ist eine Spirochete, wie so eine Spirelli.
Und
die
eine
kann
Hete?
Sich drehen. Eine Spirochomo.
Spirochete, hallo. Aber wir sind ja pro Hetero, gell?
Ja, immer.
Auch die dürfen
Sex positiv pro Hetero.
Ja.
Syphilis?
Ja, Syphilis.
Also auch eine Schmierinfektion. Mhm. Also auch durch Knutschen, Lecken, Blasen, Fingern. Kann halt so ein Ulkus, wieder so eine Ulzeration aus.
Ein kalten Schanker. Ja, ist wirklich kalter Schanker?
Also der heißt nicht kalt.
Oder warmer Schanker?
Also es gibt weiche und harte
Schanker. Ach, harte, so war es, genau.
Und jedenfalls die Syphilis löst also so als erste Erscheinung so ein Ulkus aus. Aber den muss man halt auch nicht sehen. Den kann man halt im Penis haben oder im Po oder im Rachen.
Genau, ein Freund, der hat mir gesagt, er hatte irgendwie gedacht, es ist ein Pickel am Penis. Ja. Und dann war das nach einer Syphilis. Und der wusste es auch nicht und wurde dann positiv getestet und hat überlegt, ja, er hatte da mal was. Aber er hat gedacht, oder halt vom Poppen, es war ein bisschen wilder oder vom Wichsen, keine Ahnung, dass er sich da irgendwie verletzt hat und ja, hatte dann nachher eine Syphilis.
Ja. Ja.
Also kann das dann wirklich am Penis halt irgendwie eine rote Stelle sein und dann halt es wieder ab und dann weiß man gar nicht, dass man es hat, oder?
Ganz genau. Und wenn man sie nicht im Penis, sondern im Po hat, sieht man sie nicht mal. Und so kann sie dann quasi im ersten Stadium übersehen werden und dann schleppt man die unter Umständen Monate oder vielleicht sogar Jahre mit sich rum.
Und dann gibt es doch nachher, dann nach all den Jahren, gibt es doch die neurologischen Probleme, ne? Oder?
Zuerst, dumm, oder?
Zuerst gibt es.
Also, sagt unser Facharzt Dr. Hess.
Google.
Dr. Google Hess.
Ja. Ich dachte, da wird man irgendwann dumm. Die Leute, die Syphilis haben, so bei altertümlichen Filmen, die waren dann irgendwann.
Hast du doch schon mal eine Syphilis?
Ja, wahrscheinlich habe ich eine akute.
Also, wenn dann eine chronische. Mhm. Aber zuerst kriegst du Flecken. Aber die muss man halt auch nicht bekommen. Das ist das Schlimme. Das ist echt ein Chamäleon. Hm. Man kann Flecken kriegen oder auch nicht. Und das kann dann auch wieder weggehen. Und dann irgendwann dann bilden sich sogenannte Gummen aus. Das sind so, nochmal so, man muss sich vorstellen, wie so Verhärtungen, aber im Körper selbst. An den Nerven, aber auch in den Gefäßen. Und die können dann halt im Hirn sitzen oder an den Organen und zu Blutungen führen oder zu Missempfindungen. Ja.
Ja.
Dann kriegt man einen Schlaganfall von Syphilis.
Also man könnte sich das so ein bisschen so vorstellen, runtergebrochen. Aber auf jeden Fall kann es für die Syphilis, wenn sie unbehandelt ist, zum Tod, ja.
Okay, also.
Oh Gott, sag doch sowas Patrick nicht. Patrick, der wird jetzt sein Leben lang als dreifache Ganzkörperkondom anziehen.
Kein Sex mehr. Nein.
Patrick wird Nonne.
Er ist ja schon Nonne.
Was du hier immer sagst, stimmt überhaupt gar nicht. Nee, Syphilis. Syphilis, wird auch Lutis genannt?
Lewis.
Und warum? Lewis? Heißt dann Lewis?
Gibt unterschiedliche Bezeichnungen.
Okay, nee, fand ich ganz gut. Okay, dann aber die Syphilis. Dann ist, glaube ich, auch, hattest du schon angesprochen, Herpes. Mhm. Herpes genitalis. Mhm. Es gibt einmal den Herpes, mein Fachwissen, Herpes im Mund, Bläschen, gehört, ich habe manchmal solche weißen, es ist glaube ich kein Herpes, so weiße Aften. Aften ist es auch, hat es auch Herpes?
Wissen wir gar nicht so richtig. Aften können, ist eine Schleimhautentzündung im Mund und kann ausgelöst werden durch verschiedene Viren, auch so Adeno- und Rhinoviren, aber doch sehr gerne auch durch die Herpesviren. Die Herpesviren sind eine ganz bunte, wilde Familie, da gibt es ganz viele verschiedene. Weil Windpocken zum Beispiel gehören auch dazu, sind auch so Herpesviren.
Nee, weil glaube ich im Mund habe ich nur diese Aften und dann hatte ich mal mich nämlich mit einer Freundin gestritten, die sagte, nee, du hattest Herpes. Und ich so, nee, das gibt sicherlich einen Unterschied. Aber wenn das dann
kann Unterschied geben, kann aber auch das Gleiche sein. Man weiß es nie, weil mir nicht drin steckt.
Hast du sowas im Mund, Flo?
Ich hatte öfter mal schon immer eine Afte, aber ich habe noch nie Lippenherpes gehabt.
Ja.
Nee, noch nie gehabt.
Also Herpes, wie gesagt, wir haben fast alle irgendwie so Herpes. Die Durchseuchung ist bei über 90%, aber bei nicht jeder Person kommt das raus. Man kann sich mit dem Genitalherpes aber auch immer nochmal wieder neu anstecken. Man muss es nicht behandeln, man kann es behandeln, es geht also auch von alleine weg. Aber wenn man es behandelt, dann kann man meistens die Zeit verkürzen.
Was macht man dagegen, wenn man nimmt?
Ein Virostatikum.
Okay.
Also eine Tablette, die quasi diese Viren eigentlich wie so unterdrücken sollen. Das Ding ist nur, meistens wenn man dann halt beim Arzt oder bei der Ärztin ist und man hat irgendwie schon diesen Herpes, diesen Ausschlag, ist es meistens schon recht spät und dann braucht man wie auch nicht mehr eine Therapie einnehmen. Man kann es noch probieren, um zumindest irgendwie 1-2 Tage Linderung an Zeit wieder rauszuholen.
Wenn man mich Herpes googelt, dann ist ja im Internet dann schon tot. Es gibt ja wirklich, dass die Leute dann schreiben, oh mein Gott, kann nur noch mit Herpes Leute nur noch Sex haben will. Auch man ist nie geschützt, wenn man mit einer Person zusammen ist, die Herpes hat und so weiter und so fort. Da liest man ja auch ganz, ganz viele Sachen. Aber wenn du sagst, 90% der Menschen haben einen Herpes, aber bei ganz vielen bricht es halt nicht aus, ist es ja eigentlich gar kein so ein großes Ding.
Ja.
Ich weiß, in Amerika ist es halt so riesengroß auch immer ein Thema, glaube ich.
Also es darf schon auch, also groß, es sollte halt in bestimmten Bereichen und Situationen besprochen werden. Zum Beispiel, wenn wir über Schwangerschaften reden, wenn wir darüber reden, dass wir uns schützen wollen vor anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen. Wenn wir darüber reden wollen, warum hast du denn überhaupt einen Herpes? Weil deine sexuelle Kultur so ist oder weil du vielleicht irgendwo Probleme hast oder weil du vielleicht eine andere Erkrankung hast, die das jetzt triggert.
Oder das Immunsystem das einfach Immunsystem gerade
schwach ist, genau.
Weil diese Aften kriege ich immer, wenn ich merke, Immunsystem ist runter, dann kommt immer irgendwann ein After, dann weiß ich, okay, ich muss ein bisschen langsamer machen, weil das Immunsystem wahrscheinlich dann die Bakterien nicht so richtig anfeiten kann.
Ja. Mentale Gesundheit.
Ist es, wenn Leute Herpes haben, ein größeres Infektionsrisiko für HIV?
Ja, wenn man, also alle Schmierinfektionen, die eine bestimmte Entzündung auslösen können, im Po oder am Penis oder an der Vagina, können eine Übertragung von HIV vereinfachen, ja.
Okay, also man ein höheres Risiko.
Ja.
Okay, gut.
Das haben wir also aber nicht, wenn man es schon mal hatte, sondern wenn man es.
Das haben wir aber schon in der HIV-Prep-Folge gelernt, Patrick.
Da habe ich dann vergessen. Wollte ich nochmal nachfragen.
Man kann es ja nie oft
genug. Ja, finde ich auch.
Okay.
So wie Herpes sind auch die Papillomaviren ähnlich.
Da wollte ich hin.
Wolltest du gerade hin?
Ja, zu den Warzen, zu den Feigwarzen.
Ihr zwei, ihr seid schon so ein Trio. Oh.
Wir zwei sind so ein Trio.
Ja.
Was wolltest du denn sagen zu dem Papier?
Nee, ich wollte einfach nur sagen, gar nichts, aber die stehen bei mir.
Ach, Dr. Google.
Dr. Google hat das einfach auf seiner Liste stehen, als nächsten Punkt.
Sind das diese, die Frauen kriegen? Also diese, das sind doch die, oder?
Du meinst, ob Frauen das kriegen?
Nee, also das sind doch die bei Frauen, die einen Gebärmutterhalskrebs auslösen, oder?
Super, ganz genau. Also auch Männer können das bekommen, weil die kriegen halt keinen Gebärmutterhalskrebs, sondern kriegen.
Ein Wunder. Patrick würde das sowas wahrscheinlich bekommen.
Prostatakrebs.
Also diese Papillomaviren oder HPV genannt oder auch Feigwarzen oder Kondylome ist alles das Gleiche. Die sitzen ebenfalls in der Schleimhaut. Die Durchseuchungsrate ist auch bei über 90%. Man muss immer sagen, bei Menschen, die natürlich auch Sex haben, also intim sind miteinander. Und es gibt bestimmte Subtypen von diesen Papillomaviren und die sind kanzerogen. Also nur bestimmte Subtypen können quasi die Schleimhaut dazu bringen, dass sie sich so entartet, dass da Krebs draus werden kann. Und deswegen untersucht man bei Menschen mit einer Vagina und einem Uterus, muss man jetzt hier sagen, regelmäßig halt die Gebärmutterschleimhaut. Und Menschen, die Sex mit ihrem Anus haben, untersucht man regelmäßig am Anus, ob sie halt da zum Beispiel Feigwarzen haben.
Ich wusste gar nicht, dass das Feigwarzen sind, die habe ich auch schon gehabt.
Sind das richtige Warzen, wie so auf der Hand? Oder?
Im Grunde genommen ja, also es sind schon ähnliche Warzen, aber die auf der Hand, die Warzen, die haben andere Bedürfnisse und kommen mit einer anderen Haut klar. Die Schleimhautwarzen sitzen halt in der Schleimhaut.
Aber ist es jetzt nicht so, wenn man sich so eine Hexe vorstellt, dass man jetzt an einem Anus lauter solche kleinen runden Wärzchen drumherum hat, wenn man da den...
Wie so auf der Nase so ein Ding?
Naja, genau, so mit so einem Haar drin, so kann man sich so vorstellen, ich habe keine Ahnung.
Also
müsste ich Dr. Google nochmal fragen.
Hey, wir lassen uns mal so im Raum stehen.
Patrick seinen Chef fragen. Nee, da kannst du eine ganz kurze Story erzählen. Ich hatte das auch mal, also Feigwarzen, Gott, ich bekomme hier auch immer wie so eine Seuchen Prostituierte.
Bingo.
Sorry. Das habe ich was ganz Böses gesagt. Nee, darf ich nicht sagen. Wie so ein Seuchenverteiler. Aber ich hatte, Falkmaß, da war ich noch ganz jung. Da hatte ich noch keinen Sex mit Männern. Und da hatte ich aber so Probleme. Und war zum Proktologen. Und der Proktologe sagt, Herr Kunze, Sie haben Falkwarzen. Und ich so, ach Gottchen. Und sagt er, das kriegt man nur, wenn man AIDS hat. Sagt er zu mir. Und ich war 19. Ich war wirklich noch so. Und ich dachte so, oh Gott. Also, ne, und damals, ist ja auch schon ewig her, 20 Jahre her, dachte ich mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Da habe ich HIV getestet und so, hat natürlich nichts gewesen. Und dann hat er mir die weggelasert, die Falkwarzen. Und dann saß der wirklich da und ich saß auf diesem komischen, das hat man ja heute auch nicht mehr so, aber damals war das so, du bist auf so, wie so einem gynäkologischen Stuhl, hat er mich quasi hochgefahren, dass man quasi in meinen Arschloch ihm vor der Nase gesetzt und hat dann mit so einem Ding mir da irgendwie die Dinger da weggelasert, wo Schwester Claudia oder Gisela von außen immer den Laser ausgelöst hat. Das war auch so eine Erfahrung.
Und Schuss.
Ja, wirklich so, Gisela feuerfrei. Hat er da und, halt, genau. und dann hat Gisela einen Knopf gedrückt und der so wie bei Star Wars mir die Dinger da genau, weggelasert. Ja, aber kam dann nie mehr zurück.
Super.
Ja.
Was kann man dagegen machen? Ist Lasern das Einzige? Nimmt man dann ein Antibiotikum oder ein Antivirukum oder wie das heißt?
Man kann impfen versuchen. Also, wenn man die Falkwarzennummer hat, dann hat man sie. Wenn sie halt wachsen und die Schleimhaut quasi dann halt verändern, dann kann man sie halt runterschaben, vereisen, rauslösen mit einer Ätzlösung oder halt mit einem Laser verbrennen oder mit so einem harten Metallschlinge kauterisieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und man kann versuchen zu impfen, in der Hoffnung, dass man dann den Ausbruch minimiert, reduziert und die Entartung quasi auch reduziert.
Wie, ja, ist es auch sehr häufig, Falkwarzen?
Ja.
Ja. Also sprich, das, was wir alles besprochen haben, sind jetzt bisher sehr häufige Sachen.
Ja.
Ja. Dann gibt es ja auch noch kleine Tierchen, die man haben kann. Die darf man ja nicht vergessen. Und da gibt es ja die Krätze.
Huh? Mm, und
Krätze sind unter der Haut.
Na Flo?
Hatte ich noch nie.
Noch nie?
Nein. Aber ich hatte ganz viele Patienten, die das hatten. Tatsächlich Krätze und Filzläuse.
Und ein Freund von mir hatte das und der hatte das von der Couch vom Club, hat er gesagt, hat er das gekriegt und saß da irgendwie drauf. Ja, und die haben ganz lange nicht gewusst, was es ist und dachten, keine Ahnung, bis er dann wieder einen Arzt gewechselt hat. Und dann haben gesagt, na, der hat einmal hingeguckt, nach dem 20 Salben, Hautarzt, keine Ahnung, hieß es dann ja, das ist Krätze. Und Krätze sind ja Milben unter der Haut, oder?
Mhm.
Ja, die fressen sich wie so kleine, ja, kannst ja du erklären jetzt mal.
Vielleicht sind sie alle irritiert, wenn sie Flo sehen. Sind sie alle so, oh, was ist denn
das? Was ist denn das für eine Krätze?
Was ist denn das? Nee, so wegen den Tattoos. Vielleicht sehen die
ja,
alle
ja,
so.
Ich, ja, ja.
Nee, hier ist schon jemand.
Dazu kam, muss ich ganz kurz eine Story erzählen. Ich hatte einen Patienten, das war ein junger Mann, der war obdachlos und er kam zu uns und der hatte wirklich einen langen Bart und lange Haare und so, der war ziemlich verwahrlost und der hatte wirklich Krätze und Filzläuse und Läuse auf dem Kopf, also er war wirklich ganz furchtbar. Und das war damals so, dass meine Kollegen mich immer zu Patienten geschickt haben, ne Flo, mach mal du. Und da hatte ich mir, da habe ich mir wirklich, hatte damals noch Haare, da habe ich mir irgendwie wirklich, also Kittel, Einmalschürze, Haube, Mundschutz, Handschuhe, also alles mir angezogen und bin dann hin und habe dem die Haare rasiert. Ne, und einmal wirklich Kahlschlag. Ich habe gesagt, sorry Kollege, aber das muss alles weg. So, und habe ich dann wirklich die Haare rasiert, Bart rasiert und halt auch Achseln. Ich habe dann wirklich, ich hatte wirklich überall Läuse.
Bei Krätze, bei Läuse,
bei, ja. Also Läuse.
Läuse,
ne?
Ja.
Und halt Krätze habe ich dann in der Badewanne eingeweicht nachher in diesem Zeug. Und am nächsten Tag war Chefarztvisite. Und dann hat der Chef ihn, der hatte ihn den Tag vorher schon gesehen und hat ihn dann wieder gesehen. So, Mensch, Sie sehen da richtig gut aus, sagt er, ne? Mit rasiert und so. Und das hat, ja, das hat der Pfleger gemacht. Der hat mich überall rasiert, sogar untenrum. Hat den, ich habe den wirklich komplett den Kahlschlag gemacht, wirklich. Das war wirklich auch ziemlich eklig. Das hat mir wirklich leid. Der hatte wirklich, also der hatte wirklich alles, was man sich vorstellen kann.
Ja. Läuse, ja.
Krätze und ja. Mhm.
Sollte man bei Läusen sich auch ernsthaft überlegen, sich komplett zu rasieren, ja.
Ja, aber der hatte wirklich auch so einen langen Bart und so, wie die kriegt man ja aus dem Bart auch nicht mehr raus. Das ist ja, und auch sogar einen Achselhahn, kann man sich das vorstellen? Oh Gott.
Okay, was macht man dagegen, gegen Krätze?
Also Krätze und Läuse, also die Krätze sitzen eher so unter der Haut und die Läuse sitzen ja so eben auf den Haaren oder in den Haaren, so auf der Haut. Man gibt ein bestimmtes, eine Salbe kann man geben, so Infecto Pedicul oder Infecto Scab. Und damit cremt man sich ein. Man muss sich allerdings zweimal eincremen, das ist wichtig. Nach 7 Tagen nochmal, damit man die Nissen, die eventuell noch da sind und schlüpfen, dann halt auch noch mit erwischt.
Für die Leute, die es jetzt nicht geschnallt dann, also die Milben, die Krätze, die sind unter der Haut und dann gibt's noch Läuse, die im Schamhaar dann sitzt.
Und darüber haben wir gesprochen.
Und auf der Haut. Sind die Haarläuse die gleiche, die im Schamhaar sitzen oder sind die anders?
Hey, ich glaube, es sind nochmal andere. Aber da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen.
Laus ist Laus. Also wenn es wuselt, ist es nicht schön.
Ja.
Der hat auch so stark, auch schwarze Haare gehabt. Und das hast du wirklich richtig gesehen, wie die Haare bewegt haben. Das, wow. Boah, das war, also next level.
Aber ist doch schön, da hast du ihm richtig geholfen.
Absolut. Den hast du richtig befreit. Der sah richtig gut aus. Also auch ohne die ganze Wolle überall, sah der richtig gut. Der ist ein junger Mann.
Ja, super. Hast du eine gute Tat gemacht.
Auch unten rumasiert.
Sah untenrum dann auch gut aus.
Ja, naja, absolut.
Jetzt habe ich auf meiner Liste nur noch so ganz abgefahrene Sachen. Ich weiß aber nicht, ob das sehr häufig vorkommt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Fällt dir noch etwas ein, das häufiger vorkommt, wo du sagst, so, das haben wir jetzt noch vergessen?
Also jetzt haben wir mal so die Schmierinfektion quasi so ein bisschen durch und die Hautkontaktinfektion.
Genau.
Also ich finde, man könnte schon nochmal über Hepatitis reden.
Genau, das ist ganz wichtig, stimmt. Hepatitis. Okay, ne, Hepatitis steht hier auch noch drauf, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu Hepatitis. Mhm. Hepatitis, ich glaube, das Allgemeinwissen von den Menschen ist so, man ist geimpft. Gerade wenn man im medizinischen Bereich ist oder in einer Risikogruppe ist, sind, glaube ich, die meisten geimpft. Ich weiß nicht, ob schon in jungen Jahren, ab 18, glaube ich, werden heutzutage alle geimpft gegen Hepatitis, oder?
Unter Umständen sogar schon viel früher.
Ja. Mhm. Und geimpft werden kann man gegen Hepatitis A und B.
Mhm.
Und C kann man nicht impfen.
Mhm.
Und es gibt auch D und E, habe ich irgendwie mal gelesen.
Ja.
Und geht es auch bis zu F?
So ein Buchstabensalat. Nee.
Nee.
Also man hört dann bei E eigentlich auf. Und A ist eine Tröpfcheninfektion, das heißt A kann man super easy bekommen, anniesen, wenn jemand sich nicht die Hände wäscht im Salat, wenn man den so anrichtet. B ist schon eher, da brauchst du wieder sexuelle Kontakte oder durch zum Beispiel ein Tattoo stechen, Sex oder ein Tattoo stechen, das geht auch, oder ein Piercing bekommen. C auch unbedingt, sogar Blutkontakte, wobei man sagen muss, bei der C, die ist halt extrem widerstandsfähig. Die kann halt schon in kleinsten Tröpfchen auf so Oberflächen halt über 4, 5, 6 Wochen bestehen bleiben und auch noch ansteckend sein. Das heißt, wenn man sich so überlegt, wenn man so Substanzen konsumiert, mit so Sniffing-Röhrchen und sich das halt durch die Nase zieht, kann es ja zu kleinen Verletzungen in der Nasenschleimhaut führen, die dann auf der Oberfläche von dem Geldschein oder dem Röhrchen oder dem Strohhalm kleben bleiben und dann über Wochen dort persistieren und dann, wenn man das Röhrchen quasi wieder rausnimmt bei der nächsten Party und das halt auch anderen Leuten anbietet, man andere Leute mit diesem Hepatitis C Körperchen anstecken kann auf der Oberfläche von diesem Geldschein oder dem Röhrchen. Deswegen propagieren wir immer safer sniffing. Also wenn man Substanzen durch die Nase snifft, sollte man unbedingt nie Geldscheine nehmen, sondern immer seine eigenen Röhrchen haben, wie man auch seine eigene Zahnbürste benutzt und seine eigenen Rasierklingen, weil auch da kann Hepatitis C draufsitzen.
Ja. Und Hepatitis heißt Leberschnupfen, leberkrank. Man läuft gelb an, das ist immer so, glaube ich, das Klischee. Man wird gelb, man kriegt gelbe Augen. Die Leber arbeitet nicht mehr richtig und kann die Giftstoffe nicht mehr richtig aus dem Körper rausmachen. Das ist eine Entzündung der Leber. So.
Ja, finde ich total. Ja,
ist das so? Ja, alles richtig.
Völlig.
Und korrekt. Bei einer A und einer B ist es nicht so stark und bei einer C ist der Schnupfen oder die Leberentzündung sehr, sehr stark, oder? Kann man das so?
Ja, das ist schwierig. Was bedeutet schon stark, ne? Also, wenn ich zum Beispiel später im Leben eine A kriege, weil ich sie früher als Kind nie hatte. Als Kind kann man, wie wir es schon vorher mit Röteln und Masern besprochen haben, ganz milde Verläufe geben. Dann haben die vielleicht nur Schnupfen. Aber später, wenn du eine Hepatitis A bekommst, kann es richtig fulminant sein. Es kann zu einem Leberversagen führen. Das ist so eine fette Entzündung der Leber, da bist du unter Umständen Tage, Wochen außer Gefecht gesetzt und kannst noch über ein ganzes Jahr danach so richtig chronisch fatigue sein.
Mhm.
Verläuft aber meistens nur akut. Das heißt, es gibt keine Chronifizierung bei der A. Die B und die C, die verlaufen fast immer, immer kann man auch nicht sagen, aber sehr häufig chronisch. Das heißt, man kriegt es und es geht auch nicht wieder weg. Und das ist das Problem. Wenn sie dann halt chronisch verlaufen, können sie im Laufe der Zeit die Leber durch diese perpetuierende Entzündung, also eine permanente Entzündung, halt in ihrer Stoffstruktur so verändern, dass die Leber sich anfängt umzubauen und dann halt selber abzubauen. Und dann hat man anstatt Lebergewebe nur noch Bindegewebe. Und das ist ja dann mit dem Leben nicht mehr vereinbar.
Ist es nicht so, dass Pamela Anderson eine Hepatitis C hatte mit, wie hieß ihr Freund, Tommy?
Tommy Lee.
Mit Tommy Lee und Hepatitis C ist jetzt heilbar und sie ist jetzt geheilt, nur das ist so unglaublich teuer noch, dass man die deutschen Krankenkassen das noch nicht übernehmen. Ich habe da irgendwie sowas im Ohr.
Ja und nein. Also Hepatitis C kann man jetzt heilen.
Ja.
Ja, die Behandlung ist in Deutschland erhältlich. Ja, sie ist extrem teuer, aber die Krankenkassen zahlen es auch.
Ah, okay.
Das Problem ist, man kann sich mit der Hepatitis C immer wieder neu anstecken. Und spätestens nach der zweiten oder der dritten Hepatitis C verlangen dann die Krankenkassen so komische Sachen von uns. Sowas wie, wir sollen die Menschen aufklären, wie sie sich halt sexuell verhalten und so ein Kram. Also, und es gibt manche Krankenkassen, die weigern sich dann, eine Therapie zu übernehmen. Und dann muss man halt plötzlich, was ja quasi ethisch und moralisch ja verwerflich ist. Das heißt, man muss dann plötzlich juristische Schritte hier reingehen und das ist ein bürokratischer Aufwand.
Okay. Und dann, wenn es C, Hepatitis D?
Die D ist eine Zusatzversicherung, ist eine Zusatzerkrankung, die man zur B bekommt. Das heißt, du brauchst die B, damit man überhaupt die D bekommen kann. Ist quasi wie so eine on top. Die brauchen sich gegenseitig, damit man sich, damit man quasi Fluoride im Blut ist. Und dann gibt es noch die E. Und die E ist wie die A, so eine Tröpfcheninfektion, die meistens eh akut verläuft.
Wenn man geimpft ist gegen A und B, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man C, D und E kriegt, geringer?
Nein.
Okay.
Also D schon. D kannst du nur kriegen, wenn du B hast. Und wenn du geimpft bist gegen B, kannst du D nicht kriegen.
Okay. Gut.
Mich haben sie immer versucht zu impfen gegen A und B. Ich habe nie Titer aufgebaut. Und jetzt in der Schwerpunktpraxis, die wollen mir jetzt die Grippeschutzimpfung mit der A- und B-Impfung geben, ob das vielleicht nochmal irgendwie was bewirkt, weil ich habe das nie aufgebaut.
Würde ich auch probieren. Ich würde wahrscheinlich dir dann die B alleine geben mit der Grippeschutzimpfung. Und es gibt noch eine andere Impfung gegen B, die hat eine höhere Dosis an B drin. Mhm. Ich will jetzt den Namen mal nicht nennen.
Ja, ja.
Aber da kannst du dich mit der Schwerpunktpraxis unterhalten. Da ist wie nochmal so eine Extradosis B drin. Und die mit der Grippeimpfung zusammen geben, könnte dazu führen, dass dein Immunsystem wie angekurbelt ist und du dann ein Responder wirst.
Ja. Ja. Okay, dann hat man besprochen, was die Hepatitis B macht. Wie ist Hepatitis generell heilbar? Was wird gemacht? Wird Antibiotika gegeben? Wird, keine Ahnung, was sind die? Ja.
Sind ja Viren, das heißt, Antibiotika wirken hier mal wieder nicht, sondern muss also Virustatika geben. Die A halt meistens alleine aus und bei der B und C kann man versuchen, mit Virustatika quasi diese zu behandeln.
Aha.
Das Problem ist bei der B, da gibt es momentan, wenn sie von alleine nicht ausheilt, keine Heilungsmöglichkeiten. Es gibt nur eine funktionelle Heilung, sprich man muss dann permanent Medikamente einnehmen, damit die B unterdrückt ist.
Okay.
Die C ist heilbar.
Okay, gut. Ja, was ist nochmal, haben wir noch einen wichtigen vergessen jetzt hier? In deiner Liste ist dir noch ein wichtiger?
Also es gibt ja noch ganz viele, aber ich denke, das sind so die wichtigen, die man, glaube ich mal, die quasi immer angesprochen werden, wenn man so ein Sexdate hat und dann schmust man irgendwie schon rum, hat den Schwanz schon im Mund und plötzlich kommt, bist du gesund?
Ja.
Dann ist ja wie so, wollen wir nochmal reden?
Das ist auch immer so eine saudoofe Frage. Das finde ich so eine saudoofe Frage. Bist du gesund? Ja, bist du gesund? Ja, also im Moment ja. Aber weißt du ja auch nicht, ich kann ja schlecht sagen, ja, ich war halt beim Testen, da war alles in Ordnung, das ist aber auch schon wieder 3 Wochen her. Ich habe in 3 Wochen mittlerweile schon wieder mit 10 Typen gewumst. Also, jein.
Ist eine super Überleitung. Also HIV ist ja eigentlich auch eine STD, kann man ja sagen, aber können wir auch mal, hatten wir ja schon.
Mhm.
Und das sind ganz wichtige Punkte, die du gerade eben sagst. Es ist dieses diagnostische Fenster.
Ja.
Da muss man sagen, wenn man halt jetzt mit jemandem mal Sex hatte, kriegt man nicht am nächsten Tag zum Beispiel schon Symptome. Und auch wenn man sich danach testen lässt, kriegt man unter Umständen nicht am nächsten Tag schon das positive Ergebnis.
Ja.
Sondern es braucht manchmal ein paar Tage, damit die ganzen Testverfahren überhaupt erst anschlagen. Und trotzdem kann man sie übertragen. Sprich, ich kann quasi eine Krankheit übertragen, aber der Test ist trotzdem weiterhin noch negativ.
Ja.
Das nennt man diagnostisches Fenster.
Ja. Ja, also ja. Ich finde, also man muss ja immer, man achtet ja auf sich selber und man macht ja immer nach allem nach bestem Gewissen. Ne? Aber wenn ich halt mich in einer gewissen Weise sexuell verhalte, muss ich halt immer damit rechnen, dass ich mir dann trotzdem was einfange, auch wenn ich da regelmäßig zum Testen renne und auch der andere. Ja. Also ich finde die Frage immer, denke ich mir so, oh, das ist schon saudoof.
Ja, aber 100%iger Schutz gibt es ja dann letztendlich nicht. Ist ja viel Schmierinfektion, viel Tröpfcheninfektion und wir sind ja einfach durchs Mikrobiom nicht steril. Sprich, Sex ist eigentlich eine dreckige Sache, oder?
Hoffentlich.
Und wichtig ist es dann.
Hoffentlich, dann sehr, also sehr hoffentlich.
Ja, aber dann ist es ja wichtig, dann wirklich kommunikativ zu sein und einfach den Menschen zu sagen, hey, ich habe viele wechselnde Partner oder ich bin gerade in einer sexuell aktiven Phase und so weiter und so fort. Und nur durch die Kommunikation miteinander kann man das dann vielleicht ein bisschen eindämmen, oder?
Ja, und sich vor allem danach unterhalten, ob man was hat.
Ich finde, ich habe heute Mittag einen interessanten Artikel gelesen, wo jemand geschrieben hat, also da ging es auch um Chris, dass keiner drüber redet. Ne? Und dass man dann immer gleich, wenn so ein Thema dann aufkommt, irgendwo gleich alles so, alle schweigen. Ne? Und dass es ja schon wichtig wäre, dass wir uns so genau darüber auch unterhalten.
Ja.
Weil ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen im Leben irgendwann mal eine Geschlechtskrankheit haben werden.
Mhm, ja.
Und das ist ja dann gar nicht so selten. Aber reden drüber tut ja keiner.
Weil es halt immer so ein bisschen schmuddelbehaftet ist. Und man hat immer das Gefühl, wenn man halt eine STD nach Hause bringt, das ist immer assoziiert mit ganz viel wilden, komischen Sex, der halt nicht normativ ist.
Ja.
Ist halt sehr schambesetzt, was sehr schade ist.
Ja, finde ich auch. Du hast noch ganz viel damit gebracht, was du noch ansprechen wolltest.
Also ich finde zum Beispiel über PrEP und STIs so
genau,
schon noch
das,
ein guter Punkt.
Ja, und irgendwas mit Trans, hast du vielleicht auch noch was gehabt?
Und zwar, das Wichtige ist ja, das hatten wir auch schon gerade versucht anzusprechen, diese ganze Testungsgeschichte, wann mache ich quasi welche Diagnostik und vor allem, wer bekommt denn die?
Ja.
Da sehen wir ganz viele Unterschiede. Wir sehen ganz viele Menschen, die unterschiedliche Formen von sexueller Kultur ausleben, haben nicht alle einen gleichberechtigten Zugang zu ihren Testmöglichkeiten. Und das finde ich ein ganz schwieriges Thema.
Ich habe so, fällt mir jetzt gerade ein, auch in dem Artikel gelesen, den ich da heute Mittag in der Hand hatte, dass zum Beispiel auf dem Land schwule, vor allen Dingen schwule Männer sagen, wenn sie in Bezug auf Geschlechtskrankheiten jetzt, wenn sie die gehen oft zum Urologen oder so, die haben ja weniger so diese Schwerpunktpraxen, wo die komplett alles da mit denen machen, wo die dann teilweise Erfahrung haben, wenn die mit Geschlechtskrankheiten zum Urologen gehen und dann erzählen, dass sie schwul sind, dass dann der Urologe rot anläuft und dann irgendwie das Gespräch nicht mehr weiterführt und gar nicht mehr drauf näher eingeht. So, das sind die Erfahrungen, die so haben, gerade so im ländlichen Bereich, ne, wo die Ärzte einfach nicht so den Kontakt auch zu der Szene so haben und so. Das ist auch Wahnsinn.
Ja, da musst du gar nicht aufs Land schauen.
Mhm.
Kannst du auch hier in der Stadt gucken.
Echt?
Ja. Und dann hast du Menschen, die gehen halt zum Arzt oder zur Ärztin und denken, sie sind dann auf alles getestet.
Mhm.
Und dieses alles testen geht ja schon gar nicht.
Ja, nee.
Und dann fühlen sie sich quasi in der falschen Sicherheit.
Mhm.
Oder ganz viele Menschen, die zum Beispiel mit einer Vagina geboren sind, Vulvic People, die halt auch ihre sexuelle Kultur mit ihrer Vagina ausleben, die gehen halt dann zu GynäkologInnen und denken auch, sie kriegen dann halt vielleicht alles getestet, aber kriegen ganz oft auch nur ganz wenig Testung und müssen unter Umständen auch noch ganz viel und ganz oft dafür bezahlen, was ich sehr diskriminierend finde.
Absolut.
Wir hatten ja gesprochen über PrEP. PrEP heißt ja Schutz, es ist Safer Sex gegen HIV, aber alle anderen möglichen Geschlechtskrankheiten, die wir jetzt besprochen haben, kann man bekommen.
Mhm.
Wir hatten das schon mal angesprochen, aber ich möchte die Frage an dich nochmal stellen. Seit es PrEP gibt, hat die Anzahl der Geschlechtskrankheiten zugenommen?
Also was wir sehen ist, also nicht die PrEP selber bringt ja die Geschlechtskrankheiten, sondern die sexuelle Kultur.
Mhm.
Und was wir sehen ist, dass sich die sexuelle Kultur doch ändert. Dass viele Menschen auf den Schutz durch Kondom verzichten weitestgehend und dadurch schneller anfällig sind für solche Schmierinfektionen. Dann sehen wir vor allem in Bereichen, wo nicht so viel und gut getestet wird, weil zum Beispiel das Gesundheitssystem ein anderes ist, dass dort bestimmte Geschlechtskrankheiten viel häufiger zu finden sind, als sie früher waren, ja.
Mhm. Also auf gut Deutsch, das hat zugenommen.
Und dann sehen wir in manchen Bereichen in der Tat eine Zunahme an so Gonokokken und Chlamydien und auch an Syphilis, ja.
Hast du letztes Mal aber auch gesagt, das fand ich ganz interessant, dass du sagtest, es kann aber auch daran liegen, dass einfach viel mehr getestet wird. Weil ja die ganzen Leute, die PrEP nehmen, sehen ja sehr, sehr viele PrEP mittlerweile, was ich ja gut finde. Wird man ja regelmäßig getestet und dass einfach auch viel mehr getestet wird und deshalb auch viel mehr halt rauskommt.
Genau, wir haben es viel mehr auf dem Schirm.
Ja.
Es gibt viel mehr Schwerpunktpraxen, die es mittlerweile auch kennen.
Ja.
Ja.
Hm.
Wie sieht's denn aus mit diesen ganzen Resistenten? Jedes Mal Antibiotika nehmen heißt ja, das Bakterium ist ja ein intelligentes Lebewesen, passt sich ja sozusagen an. Und es gibt ja, haben wir ja vorher schon mal gesagt, irgendwelche Superresistenten oder es gibt ja auch diese multiresistenten Keime und alles Mögliche. Ist es wirklich, also so, dass sich die Gonokokken und die Chlamydien aggressiver werden im Verlauf der Jahre und dass es irgendwann mal so ist, hey, durch PrEP oder vermehrt Sex oder keine Ahnung, dass sich die so verändern, dass es irgendwann mal Horrorszenarium nicht mehr funktioniert?
Ja und nein. Also das mit der Aggressivität ist so ein Ding. Du musst dir erstmal Folgendes vorstellen. Jedes Mal, wenn du ein Antibiotikum nimmst, fällt das also in deinen Bauch. Mhm. Und dort haben wir ja ganz viele andere Keime. Mhm. Und die werden ja nicht alle getötet. Es gibt keinen sterilen Darm. Das ist mit dem Leben nicht vereinbar. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Antibiotikum nimmst, landen da Teile des Antibiotikums in Keimen, denen ist es wie egal. Mhm. Aber diese Keime können dieses Antibiotikum auch treffen und daraufhin Resistenzgene entwickeln. Das spielt jetzt für dich heute hier auf dem Sofa null Rolle. Aber diese Gene sind wie so eine Genbank in deinem Darm gespeichert. Und wenn dann mal ein anderer Keim vorbeikommt und diese Keime können, wie gesagt, miteinander ja sich austauschen, Sex haben, dann können diese Keime plötzlich diese Gene, diese Resistenzgene von den anderen Keimen, die eigentlich mit diesem Antibiotikum, was du vor ein paar Jahren eingenommen hast, nichts zu tun hatten, plötzlich aufnehmen. Und dann haben sie dieses Resistenzgen in sich und die können dann dieses Resistenzgen wie so eine Superwaffe dann quasi benutzen. Und wenn du dann von diesen Keimen zum Beispiel mal später krank wirst, dann hilft eventuell das Antibiotikum nicht mehr. Macht das Sinn für dich?
Mhm.
Und das ist eigentlich das Gefährliche, dass jedes Mal, wenn wir also Antibiotika einnehmen, wir wie so eine Art Resistenzgenbank in unserem Darm speichern oder diese Bank immer größer wird. Und das ist eine Gefahr für später.
Aber diese Keime an sich selber, Gonorrhoe, Chlamydien, die verändern sich nicht selber und werden aggressiver.
Also aggressiver muss nicht unbedingt sein, aber sie verändern sich, wenn sie halt dann diese Resistenzgene aufnehmen. Oder wenn sie halt, das kann halt auch direkt passieren, nicht richtig behandelt werden. Denn dann minimiert man unter Umständen nur die Anzahl, aber wenn man sie halt nicht komplett eradiziert, dann können halt die Keime selber, also Gonokokken und Chlamydien, halt schon auch Resistenzen entwickeln. Die Chlamydien insgesamt ein bisschen weniger, die sind da behäbig. Aber die Gonokokken, die können da schon recht gut Resistenzen bilden. Und dann passiert halt, dass man Antibiotika geben möchte, aber diese Antibiotika ihre Schutzwirkung oder ihre, wie auch immer, abtötende Wirkung verloren haben. Und dann muss man andere Antibiotika nehmen oder bestimmte Antibiotika miteinander kombinieren.
Mhm.
Und das ist eigentlich das Aggressive, eher dann die folgende Therapie ist dann aggressiv. Es ist nicht so, dass diese Gonokokke dann irgendwie eine andere Erkrankung auslöst oder die Ulzeration schlimmer wird oder die irgendwie deinen Schwanz anschwellen oder zum Abfallen bringen.
Mhm.
Also jetzt vielleicht nicht unmittelbar.
Martin, setz Patrick bitte keine Flöhe zu.
sondern eher dann die folgenden Therapieoptionen, die sind dann halt schwieriger.
Mhm. Für mich ist immer so, jedes Mal, wenn ich ja Antibiotika nehme, hat es ja irgendetwas mit dem Allgemeinwohl der Gesellschaft zu tun. Sprich, wenn ich Antibiotika nehme, habe ich auch eine Verantwortung gegenüber allen, weil ja solche Resistenzen sich ausbilden können.
Mhm.
Wie siehst du das mit Antibiotikagabe? Eher so gering wie möglich, gerade unter dem Aspekt, hey, wenn wir immer sofort Antibiotika geben, irgendwann wirken die Dinge halt nicht mehr. Was denkst du davon oder wie stehst du dazu?
Wow, Patrick, das ist ein super Punkt. Denn im Grunde genommen muss man schon auch sagen, was wir hier machen in den Arztpraxen, in diesen Schwerpunktpraxen, geht von Therapie weg hin zu Public Health, sprich Volksgesundheit. Denn ganz oft sagen wir, hey, was ist denn mit deinen Partnern, mit deinen Partnerinnen, deinen SexualpartnerInnen? Sollten wir die nicht auch behandeln? Die geben uns ja gar keinen Behandlungsauftrag. Im Grunde genommen sind wir dafür gar nicht verantwortlich. Aber wir verlassen quasi unseren therapeutischen Bereich hin zum Public Health, diese Volksgesundheit, die du gerade eben ansprichst.
Ja.
Sprich, bring deine PartnerInnen hierher, dass wir die auch testen und auch behandeln. Und das machen wir, um Epidemien einzudämmen. Wir sagen quasi all denen, die eine Chlamydia haben, informiere all deine PartnerInnen, damit wir Epidemien eindämmen. Und unter Umständen behandeln wir recht großzügig hier Menschen, die vielleicht mit dir Kontakt hatten, aber die Chlamydia vielleicht gar nicht aufgelesen haben, trotzdem mit einem Antibiotikum.
Ja.
Und das ist eine Verantwortung, derer sollten wir uns bewusst sein. Denn wir lösen immer wieder das Risiko für Resistenzen aus und wir setzen jetzt noch immer wieder Kollateralschäden, wenn wir Antibiotika-Behandlungen machen. Und da muss man sich eigentlich immer so ein bisschen abwägend verhalten. Macht das Sinn jetzt hier aus Public Health Reasons, andere Menschen mitzubehandeln? Oder haben wir hier Antibiotic Stewardship-like, sprich eine Verantwortung den Antibiotika gegenüber und der zukünftigen Generation und sollten sparen? Das muss man doch recht individuell jedes Mal besprechen.
Ja, ich denke, es ist schon eine große Verantwortung, wenn ich Antibiotika nehme und sehr flachs mit Antibiotika umgehe und vielleicht auch sexuell, ist meine Meinung, jede Woche in der Praxis, in der Schwerpunktpraxis lande und habe dann wieder irgendetwas anderes, wo ich dann schon so denke, ja, du musst mal drüber überlegen, kommunizieren mit den Leuten und ich glaube, da müsste dann die Aufklärung nochmal anders stattfinden, oder? Weil sonst, ja, man muss das ja irgendwie unterdrücken, weil das ist ja dann schon sehr schade, wenn dann Person A, B, C, D, E immer jede Woche einmal da ist und dann sagt, hey, ich brauche schon wieder und ich brauche schon wieder und ich brauche schon wieder. Also gibt es dann auch irgendwann mal einen Stopp, dass dann eine Praxis sagt, nee, ich behandle es nicht mehr oder darf man das nicht? Nee, war jetzt so eine Frage.
Patrick, Dr. Google rigoros wird hier durchgegriffen.
Nein, Patrick. Aber das würde mich mal interessieren, wenn jetzt wirklich jede Woche jemand kommt.
Patrick.
Patrick denkt, da ist dann so ein Foto von Patrick in der Praxis.
Richtig.
Und da ist so eine Strichliste.
Patient des Monats.
Oh, ja. Genau, der schon wieder.
Ja. Das Flittchen des Monats.
Nee, die werden immer alle behandelt, logischerweise. Wenn jemand Beschwerden hat, Symptome hat, werden alle behandelt. Aber du sprichst einen guten Punkt an. Was machen wir mit Menschen, die zum Beispiel Sexarbeit betreiben, SexarbeiterInnen? Die haben ja nochmal ein anderes Risiko, sich A anzustecken und B halt auch andere Menschen zu infizieren. Und da wissen wir manchmal auch nicht so richtig, wie man das am besten und am sinnvollsten handhaben soll. Zum einen können sie jetzt vor dir sitzen und sagen, sie brauchen jetzt eine Testung, weil sie nächste Woche einen Shoot haben, also einen Dreh. Und dann machen sie jetzt heute alle Testungen, haben aber vielleicht zwischendurch auch nochmal Sex gehabt mit jemandem und können ja schon wieder was auflesen.
Ja,
das haben wir dann für den Shoot nicht mit dir testet. Oder sie hatten vielleicht gestern oder vorgestern Sex und die Testung, die ich heute mache, die ist gar nicht valide genug. Die sagt uns ja dann nur, dass du vor ein paar Tagen nichts hattest, aber nichts, dass du gestern was aufgelesen hast. Deswegen ist es immer so ein bisschen tricky, diese diagnostischen Fenster alle parat zu haben. Und wenn du gerade therapiert wirst, solltest du dann auch ein paar Tage danach, je nachdem, was du therapierst, auch keinen Sex haben. Das ist für viele ja ein absoluter finanzieller Verlust. Du kannst ihnen nicht sagen, ja sorry, du darfst jetzt für 14 Tage keinen Sex haben.
Du hattest gesagt, Antibiotika, Mikrobiom, es wird immer etwas zerstört. Kann es wieder aufgebaut werden?
Ja,
Stuhlverpflanzung und dieses ganze.
Oh, das ist nochmal ein ganz spannendes Thema. Also wir gehen erstmal davon aus, dass wenn man sich ausgewogen ernährt, eine ausgewogene Lebensgewohnheit.
Ich muss nur schmunzeln, weil wir haben bei Patrick heute bei dieser Episode voll ins Schwarze getroffen. Patrick blüht hier neben mir auf wie eine kleine Blütenknospe, du.
Wie eine Wahnsinn. Rosette.
Wie eine Rosette, du. Wahnsinn. Ja.
Stuhlverpflanzung ist ein heißes Thema.
Was ist denn Stuhlverpflanzung?
Patrick, erzähl doch mal.
Wovon bist du jetzt zumindest, Martin, mal lass mal den richtigen Arzt erzählen, Patrick.
Patrick, erzähl doch mal. Also wir gehen davon aus, dass sich das Mikrobiom wieder aufbaut. Es gibt nicht gute Studien, also eigentlich die Studienlage über Mikrobiom Schrott. Und überhaupt alle nicht vergleichbar. Wir sehen, dass wahrscheinlich es ein Jahr benötigt, damit man in etwa wieder so eine Ausgangslage hat von einem Mikrobiom, was man quasi vor einem Jahr hatte, nachdem man Antibiotika gibt. Ja. Das muss ich mir überlegen, ja. Und wie viele Menschen dann doch regelmäßig zwischendurch weiter Antibiotika einnehmen, warum auch immer. Das ist schon echt krass.
Ja.
Und zumal es wird immer ein anderes Mikrobiom unter Umständen sein. Und da gibt es so die Idee, dass man frisch nach Geburt, da hat man ja wie quasi noch gar nicht so alle Keime, aber dass man so im ersten Jahr seines Lebens den Stuhl danach, wenn man vorausgesetzt noch gar kein Antibiotikum gegeben hat, wie Stuhlproben, Stuhlkulturen mal einfriert. Es gibt jetzt so die ersten Überlegungen, das zu machen, damit man dann wie seine Mikrobiombank vom ersten Jahr hat und immer dann, wenn man irgendwelche Beschwerden hat, nimmt man sich davon was. Das hat man natürlich heutzutage noch, das gibt's ja noch gar nicht, das sind so Überlegungen. Aber was man heutzutage macht, ist Menschen, die so schwere Darmerkrankungen haben, so Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder so schwere Darmbesiedlungen hatten mit irgendwelchen Keimen, dass man denen Stuhlkulturen quasi verpflanzt aus Menschen der näheren Verwandtschaft, zum Beispiel von Mutti, von Vati oder von Geschwistern oder von den eigenen Kindern, die quasi dann diese Stuhlkulturen, die dann die eigene Darmflora wieder aufbauen. Die pflanzt, man verpflanzt Kacke.
Okay. Gab es noch irgendwie was, mir fällt jetzt gerade im Moment nichts mehr ein, das waren noch meine Sachen mit dem Antibiotika. Du hattest nochmal was ganz Wichtiges vorhin angesprochen, das habe ich jetzt aber vergessen, das ist nicht auf meiner Liste drauf.
Ich fand es noch wichtig, dass man sich überlegt, was man mit marginalisierten und stigmatisierten Gruppen macht, wo die quasi ihre ganzen Testungsmöglichkeiten
gibt. Ah, okay, ja, das ist super spannend.
Das finde ich vielleicht nochmal wichtig, einen Punkt heute hier zu nennen.
Okay.
Dass zum Beispiel Menschen, die mit einer Vagina geboren wurden und die auch für den Sexualverkehr einsetzen, wissen, dass bei Gynäkologen sie oftmals nicht gut genug beraten sind und dass es da auch dass es für diese Menschen eigentlich die wenigsten Anlaufstellen gibt. Ja. Sprich, für die Cis-Frau gibt es die schlechtesten Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Mhm. Das finde ich erstmal schon mal wichtig zu wissen.
Ja.
Es gibt Schwerpunktpraxen, die testen auch Cis-Frauen und da muss man einfach nur gut ins Gespräch gehen und über Risiken reden.
Okay, das ist ja mal ein Gebiet, wo die Cis-Frauen benachteiligt ist. Ist ja normalerweise nicht so, ne?
Und dann finde ich noch wichtig, dass Transmenschen berücksichtigt werden, also trans oder non-binär, queer, wie auch immer, dass die oftmals auch nicht so richtig wissen, an wen sie sich da wenden dürfen. Mhm. Sie können natürlich auch immer in Schwerpunktpraxen gehen. Es gibt jetzt in Berlin zum Beispiel noch den Checkpoint am Hermannplatz.
Ja.
Der schreibt sich das ganz groß auf die Fahne, dass man da hingehen kann. Es gibt aber auch so Berliner AIDS-Hilfe und Fixpunkt und Manometer auch. Die bieten halt auch immer wieder recht günstig und ganz oft sogar kostenfreie Tests an. Mhm. Das finde ich noch wichtig und für SexarbeiterInnen finde ich es auch wichtig, da ist das Wording ein Problem. Wir hatten neulich bei den Pornfilm-Festival hier, wir hatten ja die Porny Days oder Pornfilm-Festival, da hatten wir so ein kleines Panel gemacht und zwar Healthcare for Perverts und es war super spannend. Und da haben wir auch festgestellt, dass es halt sehr schwierig ist, diese ganzen diagnostischen Fenster und therapeutischen Fenster irgendwie auf dem Schirm zu haben, wogegen man sich jetzt testen soll und vor allem, wie sehr kann ich mich eigentlich outen und öffnen bei meinen ÄrztInnen. Und da sage ich eigentlich auch mal, dass man unbedingt mit seinen Schwerpunktpraxen drüber reden soll. Und es gibt, wie gesagt, den Checkpoint, ansonsten geht man halt zur AIDS-Hilfe.
Ja, da überlege ich mir gerade, also wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehen würde, der ist total super, dann könnte ich das sagen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde in Stuttgart zu meinem Hausarzt gehen und dem sagen, so, ich brauche mal hier gerade einen Test, ich drehe morgen einen Porno und der wird doch rückwärts ich vom Stuhl fallen. Lustig. Ja, aber ich verstehe die Problematik, ja. Und das war ein Porno-Festival, habe ich gar nicht gehört
davon. Pornfilmfestival.
Pornfilmfestival.
Das gibt es einmal im Jahr.
Ach stimmt, das weiß ich doch. Ja. Haben wir darüber geredet? Ja, hab ich schon vergessen.
Im Podcast.
Echt? Oh.
Wollte ich schon sagen.
Wir reden zu viel, Patrick.
Dass du davon nicht weißt, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ich weiß, dass es das gibt, aber ist egal.
Okay.
Dann sind wir fertig.
Hey, ja.
Ja, Martin, also, Mensch, vielen Dank, dass du hier warst. Das war schon wieder so eine lustige Geschichte, ne? Ich habe sehr gelacht. Meistens war Patrick, aber ich habe sehr gelacht.
Nee, aber was nochmal ganz, ganz wichtig wäre, ist ja, wir beziehen dich heute mal mit ein. Wir haben immer zum Schluss ja unsere Rubrik, die heißt ja Jung, Unschuldig, Schwul. Und dann geben wir immer einen Tipp ab für junge, schwule, einen Lebenstipp, ob du alt, jung, keine Ahnung, was du dir halt gerne wünschst, du weitergeben wollen würdest. Und genau, da darfst du jetzt mal deinen Tipp an die Menschheit loslassen, an unsere Zuhörer kannst du jetzt einen Tipp geben.
Vielleicht eher, was ich mir wünsche.
Was du dir wünschst, ja.
Jung, unschuldig, schwul.
Dass wir offen darüber reden, wer welche Geschlechtskrankheiten wo hat und dass wir uns da nicht gegenseitig beschuldigen, wer sie hier wem gegeben hat, weil es gar keine Rolle spielt, sondern dass wir uns gegenseitig informieren, dass wir wissen, wo wir wen die richtigen Fragen stellen, wenn wir uns testen lassen wollen und dass wir verantwortungsvoll umgehen mit den Therapiemöglichkeiten, die es so gibt. Und dass, hey, Sexualität eine super schöne Sache ist und dass, wenn man so ein bisschen was weiß, sowas wie bist du gesund, vielleicht einfach weiß, dass man so eine Fragen, dass die wie nichts bringen. Und dass man einfach sich nicht vor allem und jedem möglichen Scheiß schützen kann. Und deswegen sollte man trotzdem unbedingt die Sexualität schätzen und genießen und, wie du schon gesagt hast, die Öffnungen Herzen.
Okay, was ist dein Tipp, lieber
Flo? Was ist euer Tipp, ja?
Hab ich auch nochmal einen Tipp? Ja, Martin hat den Tipp heute.
Okay, wir sagen alle einen Tipp.
Mein Tipp ist heute, Leute, es reimt sich. öffnet die Herzen, Herz die Öffnung. Und ich kann mich Martin nur anschließen. Habt Spaß und seid aber, geht zum Testen, lasst euch testen, redet euch ganz offen drüber. Wenn ihr positiv getestet wurde, sagt es euren Leuten, mit denen ihr gerade vorher gebumst habt, weil ihr habt einfach nicht angesteckt. Traut euch, schämt euch nicht, das ist überhaupt nichts Schlimmes, wie wir vorhin schon gehört haben. Fast jeder Mensch kriegt einmal im Leben eine Geschlechtskrankheit, also ist nichts Schlimmes.
Und du, Patrick, hast du noch Sex heute nach dieser Sendung?
Nee, da fehlt mir der... Die Bewerbungen gehen alle an Flo. Er sortiert vorher aus und präsentiert mir dann nur noch. Nee, mir ist nochmal, mein Tipp ist einfach nochmal, wenn man irgendwie merkt, man hat irgendetwas oder es kommt Ausfluss oder es kribbelt, man sollte, mein Tipp war immer, ich habe erstmal mit Freunden drüber gequatscht und habe gesagt, hey, du, kann es sein, also ein Tipp, teilt es und dann wirklich zum Arzt gehen und auch wenn man letztendlich nachher nichts hat oder es ist nicht schlimm, es gibt nichts Schlimmeres als zu Hause selber rumzudoktern, sondern man gibt die Verantwortung ab, deshalb gibt es professionelle Leute, deshalb, liebe Leute, wenn ihr Vermutungen habt, geht lieber hin, dann gebt das ab und dann seid ihr in guten Händen. Das ist mein Tipp. Ja, dann haben wir es eigentlich für heute geschafft und es war wieder eine wunderschöne Folge mit dir und ich glaube, es wird auch nicht das letzte Mal sein, wo du hier auf der Couch sitzt.
Hey, das würde mich freuen.
Das ist echt, macht immer sehr viel Spaß.
Im Übrigen bist du der Erste, du warst damals unser erster Gast und heute bist du der erste Gast, der wie zum zweiten Mal da ist.
Wow, so viel jungfräuliche Entjungferung.
Ja, wir hatten viele internationale Gäste hatten wir. Wir hatten von Drag Queens über Trans-Ikonen, wir hatten...
Aber Martin, keiner war so lustig wie du.
Ja. Muss man wirklich sagen, du bist und bleibst der Erste und das ist immer was Besonderes.
Yeah.
Wo kann man denn dir nochmal folgen?
Bei Let's Talk About Sex and Drugs in Berlin und in Zürich sind wir gut zu finden. Mhm. Das findet man auch auf Instagram und auf dem Facebook. Und ja, ich glaube, das ist doch schon mal gut. Und wenn man mir sonst auch folgt, weiß man auch, wo man mich in Berlin dann medizinisch findet.
Genau, Martin Viehweger, kann ich nochmal sagen. Könnt ihr dann auch googeln. Ihr könnt uns folgen, @stadtlandschwul. Man kann dir folgen bei
FKFBLN.
Man kann mir folgen, @paarout. Und wir sagen alle gemeinsam tschüss.
Dankeschön.
Der Podcast. Stadtland.